aus dem Airport hinten, der Stahlberg-Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Publikum ist bestens gelaunt. Wie kann das in München auch anders sein zu diesen Zeiten? Aber vielleicht spielt ja auch eine Rolle die Leistung, die die Bayern zuletzt gezeigt haben. Und vor allem ein Mann hat da sehr überzeugt. Michael Olise, der wirklich schon im Spiel seinen Stempel aufdrückt, auch beim 5:0 in Bremen. Zwei Tore erzielt, zwei Tore vorbereitet. Deshalb sagen wir immer besser, wie Olise den FC Bayern verändert. Und dann gab es in der zweiten Liga, aber nicht bei irgendeinem Verein, sondern beim großen FC Schalke 04 einen echten Knall. 3:0 geführt gegen Darmstadt, 3:5 verloren und in der Folge Trainer und Sportdirektor weg. Also alles immer schlimmer, wie Schalke Richtung Abgrund taumelt. Und wir haben ein Thema heute, der Jugendfußball in Deutschland, die Ausbildung im Fußball immer jünger, wie Hannes Wolf unseren Nachwuchs verbessert. Jetzt freue ich mich auf unsere beiden Gäste, unsere ersten beiden Gäste. Der eine ist der Direktor Nachwuchstraining Entwicklung beim DFB, der andere Geschäftsführer Fußball bei SV Werder Bremen. Begrüßen Sie recht herzlich Hannes Wolf und Clemens Fritz. Da kommen die beiden. Heiko von Adel und Bent sind natürlich heute auch wieder am Start. Clemens, grüß dich, hallo. Hannes.
Hallo.
Ja. Clemens, hättest du dir einen anderen Termin gewünscht vielleicht? Wie schwer ist es, nach einem 0:5 hier aufzulaufen?
Ich finde es gar nicht so schwer. Ich meine, man muss sich auch nach Niederlagen stellen. Und als ich zugesagt habe, wusste ich natürlich nicht, wie das Ergebnis gegen die Bayern verlaufen wird, wie es ausfallen wird. Aber trotz alledem, auch wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre ich halt trotzdem gekommen.
Sehr gut, das ehrt dich. Aber Hannes, ist natürlich, wenn man nicht mehr im Tagesgeschäft ist, ist das schon angenehm, ne?
Ja, es ist beides cool, muss ich sagen. Es ist beides cool, aber natürlich ist was anderes, ob man gestern ein Bundesligaspiel verantwortet hat oder mitverantwortet in einer Trainerposition oder in der Direktion. Oder ob ich dann ein bisschen Kinderfußball geschaut habe und geguckt habe, wie die Nebenspielfelder laufen. Das sind zwei unterschiedliche Jobs.
Ja, aber zwei wichtige Felder, die wir da heute beackern wollen in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, aber ihr seid nicht die einzigen Gäste. Ich würde gerne den Rest unserer Runde vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Alfred Draxler heute hier ist. Grüß dich, Alfred, guten Morgen. Dann von Sky Fußballkommentator Toni Tomic, hallo. Und natürlich ist er dabei, Stefan Effenberg, meine Damen und Herren. Kommt gut an, der Mann hier. Aber Sie auch immer. Freue mich sehr, dass Sie heute an meiner Seite ist. Hier ist Ruth Hofmann, meine Damen und Herren. Hallo.
Guten Morgen, hallo. Hier ist richtig gute Stimmung heute. Und wir blicken in der Frage der Woche eine Etage tiefer. Meine Outfitfarbe gibt schon so einen leichten Hinweis darauf. Es geht um den FC Schalke 04, denn der beherrscht die Schlagzeilen an diesem Wochenende. Hier fallen schon Gläser, aber es ist noch früh am Morgen. Wir gucken trotzdem weiterhin auf die Frage der Woche. Also, was ist beim FC Schalke 04 los? Trainer Karel Geraerts und Marc Wilmots, der Sportdirektor, entlassen nach diesem 3:5 gegen Darmstadt, obwohl sie ja eben geführt hatten mit 3:0. Jetzt haben sie nur 4 Punkte auf dem Konto, 16 Gegentore, richtig viel Unruhe, vor allem auch hinter den Kulissen. Und sie haben seit 2019 11 Trainer verschlissen. Also irgendwie kommt der FC Schalke 04, dieser Traditionsverein, nicht aus dem Chaos raus. Und wir wollen wissen, wie ist Schalke zu retten? Sagen Sie, einfach Ruhe bewahren, das wird schon. Oder mit einem Schleifer wie Felix Magath, so einer müsste jetzt her. Vielleicht sogar mit einer Rückkehr von Clemens Tönnies oder gar nicht. Die 01379 011 011 kennen Sie, machen Sie gerne mit und nennen Sie uns Ihre Antwort zu dieser Frage der Woche. Dankeschön.
Ja, danke Ruth und der Hinweis wie immer, also mitmachen. Aber wir starten in die Sendung eine Etage höher und da auch ganz oben beim FC Bayern. Und die haben einen Spieler neu in dieser Saison in ihren Reihen, der so einer werden könnte, für den man ins Stadion geht. Michael Olise, überragend in Bremen.
Michael Olise, Shooting Star.
Als er 20 Minuten vor dem Ende den Platz verlässt, ist klar, der neue Flügelstürmer des FC Bayern ist Man of the Match. Und das nicht nur, weil er in Bremen 2 Tore erzielt, die an Lässigkeit kaum zu überbieten sind. Der Zugang von Crystal Palace steuert auch 2 Assists bei, bei denen sein Potenzial noch deutlicher sichtbar wird. Diese für einen 22-Jährigen bemerkenswerte Ruhe am Ball. Dazu neben seiner Schnelligkeit die beeindruckende Dribbelstärke, sein Spielwitz, seine Kreativität und Übersicht, als er die halbe Werder-Defensive vernascht und Musiala bedient. Dass Michael Olise die Bayern stärker macht, ist jetzt schon unübersehbar. Und obwohl ihn Star-Rummel offenbar befremdet und er den Selfie-Wunsch freundlich ablehnt, stellen wir mal eine gewagte These auf. Olise hebt die Bayern auf ein neues Level.
Das war schon beeindruckend, was der junge Mann da gespielt hat, oder? Auch wenn man eher auf die eigene Mannschaft vielleicht schaut, aber das muss dich doch als Fußballer irgendwie auch freuen, dass es solche Jungs gibt, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Perspektive ist, weil es nicht gerade so, dass mir das gestern viel Freude bereitet hat. Trotzdem muss man sagen, außergewöhnlich. Er hat wirklich außergewöhnlich gut gespielt gestern, aber das kann man auch für das ganze Bayern-Team erwähnen. Ich habe mich so ein bisschen in die Zeit unter Pep Guardiola zurück versetzt gefühlt. Sie haben mit einer unglaublichen Intensität gespielt, eine hohe Ballsicherheit gehabt. Und wenn wir dann mal den Ball gewonnen haben in einem Gegenpressing, was wirklich, ja, top gespielt war und somit war es für uns gestern wirklich, wenn die Bayern eine Top-Verfassung haben, schwierig, irgendwas zu holen.
Hannes hat hier neben mir richtig aufgestöhnt, als dieses eine Tor nochmal kam, wo er mit diesem Dribbling das vorbereitet. Du bist selber Linksfuß.
Ich war mal Linksfuß, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob man das noch sagen kann.
Aber das ist schon Extraklasse, ne? Diese 1-gegen-1 Qualität von Michael Olise.
Ja, das und wie er den Ball dann nochmal anlupft, ne? Wenn dann der Fuß kommt und dann spielt er noch über den Fuß, das Tor über den Block geschossen. So, das sind schon sehr besondere Szenen mit so einer Leichtigkeit. Ja. Sieht gut aus.
Also, Toni, du verfolgst ja als Reporter viel Premier League. Ja. Für viele in Deutschland war Michael Olise gar kein Begriff, bis die Bayern zum ersten Mal sich mit ihm beschäftigt haben. Hast du seine Fähigkeiten da schon so hoch eingeschätzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem?
Also dieses Slogan gerade eben, dass Michael Olise den FC Bayern auf ein höheres Level hebt oder ein neues Level hebt, das gilt ja letztendlich auch für Crystal Palace von dort, wo er herkam. Das war ein herausragender Spieler, wenn er denn mal fit war. Er hatte immer mal wieder Phasen, in denen er länger ausgefallen ist. Aber der Junge hat das fußballerische Rüstzeug schon bekommen in 2 der 3 besten Jugendakademien in England, also bei Chelsea und bei Manchester City. Hatte dann so ein bisschen seine Probleme, als die Pubertät seinen Kopf gewaschen hat. Ist dann einen Schritt eher zurückgegangen, dann zu Reading, einem Zweitligisten damals. Man könnte das vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie zum Beispiel Paul Warner, der ein herausragendes Talent ist, der dann auch zu Elversberg erstmal gegangen ist, in die zweite Liga, um dann den nächsten Schritt zu machen und dann bei Crystal Palace dann einfach durchgestartet ist, vor allem unter einem Trainer wie Patrick Vieira, der einen enormen Wert auf Disziplin legt und natürlich auch eine eigene Spielidee hat, auch Franzose, ne, der hat natürlich auch viel mit den Eltern geredet, beziehungsweise seiner Mutter, weil, glaube ich, jetzt auch bei dem Wechsel nach Heidenheim mit Holger Sandwald derselbe Fall, dass er sich dann mit den Eltern getroffen hat von Paul Warner, deswegen ziehe ich so ein bisschen die Parallelen und letztendlich diejenigen, die Premier League geschaut haben, die wussten um seine Qualität. Und als er dann wieder zurückkam im letzten Frühjahr von der langen Verletzung, da war er gleich im ersten Spiel, hat er Jürgen Klopp dann so ein bisschen die Meisterschaft versaut, Crystal Palace 1-0 bei Liverpool gewonnen haben.
Gucken wir mal rein ins Spiel und gucken uns diese Szenen noch mal ein bisschen an, Stefan. Das erste Tor macht er selbst in der 23. Minute.
Genau, bekommt ihn natürlich perfekt aufgelegt. Aber ich glaube, hier muss man mal das neue FC Bayern oder den neue FC Bayern ein bisschen schauen. Sie pressen extrem hoch. Das gab es in der letzten Saison nicht. Ja, da haben sie sich auch mal fallen lassen, haben den Ball abgegeben. Sie pressen halt mit 4 oder 2 Viererketten extrem hoch, setzen den Gegner den unter Druck. Werder Bremen in diesem Fall. Und wenn du gepresst wärst mit dieser Qualität, darfst du dir natürlich keinen Ballverlust erlauben. Und das nutzt Bayern München natürlich eiskalt auf.
Wir können nochmal, weil du gerade gesagt hast, dieses hohe Pressen,
das sind ja fast zwei Viererketten, die da
relativ... Genau, da ist hinten also nur noch Upamecano und Kim, ja, die gegen einen spielen. Und dann hast du diese zwei Viererketten eben und auch extrem mit dem Abstand. Das, was wir gelernt haben, auch beim Fußballlehrer, eben haltet den Abstand mit 12 bis 15 Meter ungefähr. Das machen sie wirklich in Perfektion. Und wenn du dann unter Druck gerätst und den Ball verlierst, weißt du, innerhalb von Sekunden wird eine gefährliche Situation entstehen. Und die Bayern, ja, ich will gar nicht sagen, sie haben gerade einen Lauf, sondern sie spielen eigentlich das, was Kompany will. Und dann haben sie einfach auch diese individuelle Klasse, so wie Olise hier. Wir haben jetzt über den Jungen ein bisschen geredet. Hebt er den FC Bayern auf ein anderes Level? Ich glaube, wenn du drei so starke 1-zu-1-Spieler hast, Musiala, Olise und auf der anderen Seite noch Coman, ja, die musst du ja erstmal verteidigen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nur Olise. Ich glaube, in der Gemeinschaft sind sie unfassbar stark und auch schwer zu schlagen.
Dann gucken wir gleich nochmal auf das zweite Tor. Das ist dann, da ging diese Szene voraus, wo Hannes so begeistert war. Das war Musiala, aber die Vorarbeit eben Olise. Und da ist auch nochmal, Stefan, zu sehen, das geht ja aus dem Standbild los. Auch bei Ballbesitz genau, sind sie sehr weit vorne und auch sehr, sehr
genau, eng gestaffelt. Das eine war eben Gegenball, das ist jetzt mit Ball. Und du siehst diese zwei Viererketten eben mit diesem geringen Abstand, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Und das musst du erstmal, wie gesagt, verteidigen. Und da war Werder Bremen gestern einfach schlichtweg über 90 Minuten total überfordert. Und was er jetzt macht natürlich mit dem Ball, das ist außergewöhnlich.
Dieser Lupfer
da. Ja, ne? Das kannst du halt auch nicht verteidigen. Dann willst du keinen Foul spielen, weil im Strafraum, der hat dann noch die Übersicht. Und Musiala, der ja sehr kritisiert wurde, macht das dann auch richtig.
Das ist schon eine sehr hohe individuelle Klasse. Und man hat einfach auch gemerkt, ich meine, wir stehen mit fünf Spielern drumherum. Keiner getraut sich, so richtig hinzugehen, weil durch die Geschwindigkeit, die er auch hat, durch die kleinen kurzen Bewegungen, willst du natürlich auch nicht in die Gefahr laufen, dann Elfmeter zu riskieren. Aber im Endeffekt haben wir auch so das Tor bekommen.
Aber das wird natürlich ganz interessant, auch wahrscheinlich dann beim FC Bayern, was Leroy Sané angeht, was Coman angeht, was Gnabry, was Müller angeht, die ja alle irgendwo auf diesen Positionen spielen können. Da müssen relativ viele sich jetzt vielleicht hinter dem jungen Mann anstellen.
Ja, nicht nur hinter dem jungen Mann. Ich glaube, dass der FC Bayern ein ganz anderes Gesicht hat. Wir haben ja letztes Jahr, auch wir hier in der Runde, hauptsächlich über das Spannende außerhalb des Platzes gesprochen. Über die Interviews nach dem Spiel, über die Pressekonferenzen von Tuchel. Und jetzt ist das Spannende wieder auf dem Platz. Und wenn man sagt, dass die Bayern noch keinen richtigen Gegner hatten. Dann sagt man doch, ne? Da müsste man jetzt erstmal abwarten. Ich sehe das
anders. Wenn man ins Risiko geht, dann sagt man das.
Ich sehe das anders. Die Bayern sind in meinen Augen wieder da. Das ist wieder das breite Kreuz. Das ist auch wieder diese Selbstverständlichkeit beim Spiel. Mhm. Ich habe letzte Woche mal geschrieben, dass die Bayern wieder so weit sind, dass sie sich eigentlich nur noch selbst schlagen können. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Kabine könnte ja etwas kompliziert werden, denn wir haben jetzt den Fall Goretzka, wir haben möglicherweise jetzt bald den Fall Sané, wir haben andere Spieler wie Gnabry, die eigentlich auch hätten gehen sollen, aber noch da sind, viel Geld verdienen. Wenn Kompany es schafft, diese Kabine wirklich im Griff zu haben, dann ist für mich in diesem Jahr der Meister wieder Bayern München. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das war gestern auch andeutungsweise zu sehen, oder?
Definitiv. Auch im kommenden Wochenende haben sie, glaube ich, einen guten Gegner dann.
Ja,
dann
aber
wird man auch sehen.
Ja. Bayer Leverkusen, ja, weiß ich schon. Ja. Aber ihr wolltet doch auch ein guter Gegner sein. Aber was mich interessiert, letzte Saison habt ihr in München gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat sich denn geändert bei den Bayern aus der Außenperspektive als Gegner? Wie spielt diese Mannschaft wirklich anders als vielleicht in der vergangenen Saison unter Thomas?
In den vergangenen Jahren hattest du immer mal wieder Phasen, die sie dir gegeben haben, wo du auch mal ein bisschen über den Ballbesitz kommen konntest, wo du dein Spiel ordnen konntest, wo du deine Spielstruktur auch mit reinbringen konntest. Gestern, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, war es wirklich wie bei oder unter Pep Guardiola. Es war eine unheimliche Intensität im Spiel bei den Bayern. Du hast gesehen, selbst in der 88. Minute, die wurden von außen von Vincent Kompany noch angetrieben, hey komm, wir machen noch ein Tor. Du hast das auch das Gefühl gehabt, wenn du dir das Spiel angeschaut hast, selbst die Spieler, auch die reinkamen.
Also seid ihr mit 5 noch gut weggekommen?
Die hatten, ja, 5 war schon so.
Immer gemein.
Ja, wenn du mutig bist, dann muss ich auch ein bisschen mutig sein. Niederlage tut immer weh gegen Bayern. Du weißt nie, in welche Richtung das gehen kann. Gestern haben sie wirklich hervorragenden Fußball gespielt. Und wie gesagt, dieses Gegenpressing, was sie gestern hatten, nachdem wir hatten gar keine Zeit zum Atmen. Sie waren sofort wieder drauf. Und es war schon beeindruckend, wie sie das gestern wirklich umgesetzt haben.
Ist das Fußball, der dir gefällt?
Ja, schon, oder?
Ja. Ja, natürlich. Also die Qualität der Spieler zu schauen, ist natürlich großartig, wenn du weißt, was Bundesliga bedeutet und dass es dann einfach nochmal ein Level darüber gibt. Und wir sehen, der Fußball wird in vielen Phasen auch wieder mannorientierter. Es wird viel so ein bisschen zurück zur Manndeckung. Wenn man die Pressing-Szene von Bayern gerade sieht, dann hast du eigentlich überall einen Gegenspieler im Rücken. Und das war ja eine Zeit lang so eher aus dem Raum verteidigt. Und wer Atalanta gegen Bayer Leverkusen gesehen hat im Europa-League-Finale, da war es radikal 1-1 auf dem ganzen Platz.
Über das ganze Feld,
Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch wissen müssen für die Entwicklung unserer Spieler. Du musst damit klarkommen, dass du den Ball behältst, wenn du einen im Rücken hast.
Du bereitest dein Thema schon vor. Ja, genau. Verstehe. Aber wir bleiben trotzdem noch bei dem Spiel, schauen auf das dritte Tor, das dann Stefan Harry Kane macht. Und da hätte, wenn ich mich recht erinnere, Michael Olise das Ding auch abschließen können. Aber er entscheidet sich, da nochmal abzukappen und zurückzuspielen.
Das ist ja seine besondere Stärke. Also nicht nur die Abschlüsse, sondern wirklich auch die Vorarbeit. Ja, und er dreht halt nochmal ab und gibt den Harry Kane, ich glaube, die stärkste Innenseite in der Bundesliga. Aber hier, das ist entscheidend, was Joe Kimmich macht mit dem Kopfball. Das machen ganz, ganz wenige. Also viele werden den Ball annehmen oder wieder zurückspielen. Aber wenn wir gleich das nochmal anschauen, dieser Kopfball ins Zentrum des Spiels und diese Situation direkt scharf zu machen, dass sie genau in den Strafraum wieder kommen, das war entscheidend. Und jetzt sieht man bei dem Jubel eigentlich von Kimmich, dass er genau weiß, dass er eigentlich derjenige war mit dem Kopfball, den er gespielt hat, der die Situation so scharf gemacht hat. Und dann natürlich eine Innenseite, die es in der Bundesliga so eigentlich gar nicht gibt.
Aber nochmal zu Jo Kimmich, weil du das so sagst, finde ich ja interessant. Das geht ja vielleicht in der Beobachtung dann unter sowas.
Ja, natürlich.
Normalerweise geht das unter. Würde man vielleicht den Ball mit der Brust annehmen oder nach hinten erstmal sichern. Aber er sieht den Mitspieler und macht dadurch direkt das Ding wieder gefährlich.
Vor allem, wenn du so den Ball kriegst und du willst ihn da hinköpfen. Also wir wissen. Du hast nicht gespielt. Wir wissen, dass das unfassbar schwer ist, diesen Ball zu spielen. Und dadurch macht er halt, aber sie gehen auch direkt ins Tempo. Also sie gehen direkt ins Tempo, gehen direkt in den Strafraum. Jetzt siehst du ja schon wieder drei Leute im Strafraum, die anderen rücken direkt hinterher. Also du hast bei dem Abschluss 5 Bayern-Spieler im Strafraum. Das habe ich letzte Saison nicht einmal gesehen in der Bundesliga.
Trotzdem kann man diese Bayern dann also gar nicht bespielen, gar nicht stressen, gar nicht in Probleme bringen? Oder gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, auch so eine Mannschaft, sagen wir mal, vor mehr Schwierigkeiten zu stellen, als es der SV Werder gestern konnte?
Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Es gibt immer Möglichkeiten, das runterzubrechen. Aber am Ende ist der Unterschied natürlich erstmal da. Und dann, wenn Bayern dann einen guten Tag hat, dann ist es ganz schwierig. Und trotzdem versucht man das natürlich. Da fängst du natürlich direkt an mit so Netto-Spielzeit runter, dass es möglich ist, dann muss jeder Einwurf ein bisschen länger dauern. Aber es werden natürlich Mannschaften kommen, bei denen das dann anders aussieht und wo es dann eng wird.
Ja, die eine höhere Qualität einfach haben oder auch eine Ruhe am Ball haben. Also die Bayern mit dieser Art und Weise, wie sie Fußball spielen, geben sie dir schon Räume.
Wenn jetzt hinter den zwei Ketten.
Genau. Wenn du die überspielst, sauber überspielst, den Ball festmachen kannst und auf den zweiten gehen, dann haben sie schon Platz. Also das wird auch das Ziel sein von Leverkusen. Und wenn Leverkusen kommt, Frankfurt, Stuttgart, da kommen ja jetzt einige in den nächsten Wochen, dann wird das spannend zu sehen, ob sie genau das Spiel, was sie jetzt gegen Werder Bremen zum Beispiel gespielt haben, ob sie das denn auch noch spielen werden. Aber da kommt eine andere Qualität.
Ja. Uns ist es gestern nicht gelungen, die Tiefe zu bedrohen. Bayern konnte immer nach vorne verteidigen, sie müssen gar nicht rückwärts verteidigen. Und da muss man ganz einfach sagen, du brauchst einen Top-Tag gegen Bayern, aber sicherlich gibt es Mannschaften, die natürlich dann auch gerade nochmal die nötige Geschwindigkeit haben, die du dann eben auch brauchst, um Bayern gut zu bespielen. Trotz alledem, Bayern ist nicht unser Maßstab, das muss man auch dazu sagen. Wir haben in den letzten Wochen wirklich sehr gute Leistungen abgeliefert, haben gestern gegen ein Top-Team gespielt. Jetzt schütteln wir uns und dann bereiten wir uns auf den nächsten Gegner vor.
Also ich schüttel mich auch, weil das sind die ersten 3 Euro, würde ich sagen. Schütteln mal rein. Komm, ich geb dir mal aus erstmal. Bevor du da die großen Scheine rausholst. Gebe ich dir mal. Ah, du hast gleich.
Ich will aber keine Schulden haben hier.
Nee, okay, also dann mache ich wieder auf mein Häufchen hier. Ja, die Ulysses.
Was? Ja. Das ist hanseatische Korrektheit. Er zahlt sofort.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Die Ulysses-Show ging aber noch weiter in diesem Spiel. Er macht ein Tor, Stefan. Und was mir da so auffällt, auch wenn er da fast den Ball vorher verliert, der wirkt so selbstverständlich, alles, was er macht. Dass er den da oben dann da ins Eck zirkelt, so ganz lässig irgendwie, ne? Sehr selbstverständlich für so einen jungen Kerl.
Ist eine gewisse Lockerheit denn auch da? Aber er wird hier natürlich auch gut in Szene gesetzt. Er kommt auf seinen starken linken Fuß. So, und dann hat er das Auge, den da reinzudrehen. Ja, das ist schon eine extrem hohe Qualität. Also sehr gut. Die Bremer taten mir gestern ein bisschen leid. Aber heute Bayern nicht ist nicht der Maßstab. Oder?
Ja, das ist schon bemerkenswert, wenn da diese Zauberfüße miteinander spielen. Und Jamal Musiala hat sich geäußert zu Michael Olise. Und da hören wir mal genau hin.
Echt cool. Cooler Junge, wir verstehen uns echt gut. Wir sind Engländer, wir kennen uns von Chelsea. Wir sprechen viel Englisch zusammen, verstehen uns echt gut. Und ich bringe ihn nächstes Mal zum Interview mit mir.
Seine Interviews sind ja auch legendär, ne? Er sagt nicht gerne viel. Aber was ich da ganz interessant finde, wir sind beide Engländer. Der eine spielt für Deutschland, der andere spielt für Frankreich. Wird vielleicht auch noch Thema sein in dieser Sendung. Wir machen an dem Punkt eine kleine Pause, kommen gleich zurück. Natürlich bleiben wir auch noch bei den Bayern, aber wir schauen auch auf den Krisenherd Schalke 04. Was da abläuft und wie diese Zweitligasaison gestartet ist, das ist mal wieder einzigartig. Das und vieles mehr gleich im Stahlwerk Doppelpass. Also dranbleiben. Zum Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag mit Hajo von Adel und Fan und unserer Runde. Ein Direktor, ein Geschäftsführer, also hochkarätig besetzt. Wir sind beim FC Bayern München, der in Bremen eine tolle Leistung gezeigt hat. Und nicht nur das, sondern ruht die ganze Woche schon, ne?
Das ist so. Überragende Leistung der Bayern in dieser Woche. Ich bin hier schon mal symbolisch in Richtung Bar gegangen, denn die Bayern gehen ja heute aufs Oktoberfest. Da gibt es eine Biererlaubnis von Trainer Vincent Kompany, der sagt, sie können trinken, wer will, aber Montag alle wieder fit sein. Ne? Das ist also die Prämisse. Und es war tatsächlich gegen Werder Bremen, das muss Clemens Fritz jetzt noch mal aushalten, ein Einbahnstraßenfußball. Also das waren 25:0 Torschüsse auf Seiten der Bayern. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt schon mal gab. 66% Ballbesitz, also eine wahnsinnige Dominanz. Dieses hohe Pressing, damit überrollen die Bayern ihre Gegner aktuell. Das haben sie ja in der ganzen Woche schon gezeigt. 56% gewonnene Zweikämpfe. Also der Plan von Vincent Kompany geht auf. Bislang noch wirklich makellos, ungeschlagen. Alle 6 Pflichtspiele gewonnen. 4-mal Bundesliga, dann Pokal und in der Champions League ja dieses 9:2, das wir auch mitbekommen haben. Also insgesamt so einen Start gab es zuletzt vor 6 Jahren unter Niko Kovac und 29 Tore nach 6 Pflichtspielen. Damit hat er einen Rekord aufgestellt. Allerdings Leverkusen und andere Top-Teams kommen ja erst noch. Also das muss man dann schon auch so durchhalten, ne?
Ja, das ist wohl wahr. Haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Und Toni, was ja auffällt, die Bayern wollen, das hat Clemens ja auch gesagt, in allen Spielen bisher bis zum Schluss Gas geben. Die fangen nicht an, irgendwann in den Verwaltungsmodus zu kommen und zu gehen, ne?
Ich bin über ein Wort von Harry Kane in einem Interview nach dem Zagreb-Spiel gestolpert, wo er gesagt hat, we wanted to be ruthless until the end. Das heißt also wirklich schonungslos, gnadenlos bis zum Ende. Das heißt, manche Mannschaften schalten dann bei 5-2, 6-2 ab, halbe Stunde noch zu spielen. Dann kommt das Wochenende, wir lehnen uns zurück, wechseln dann 5-mal aus oder 4-mal oder 3-mal. da merkt man, dass bis zum Ende jeder mitzieht und jeder diese Intensität geht. Und dann hast du natürlich, wenn du zum Beispiel mit Michael Olise einen Mann hast, der auf engstem Raum Dinge machen kann, die man normalerweise wirklich bewundert im Stadion, dann hast du nochmal on top in diesem ganzen System, in der Veränderung, die Company mitgebracht hat, das ja stark ähnelt an dem Pep-System, weil er natürlich auch Spieler unter ihm lange Zeit gespielt hat. Also ich finde schon, dass Olise fast schon ein Hole-in-One ist für die Bayern. Oh. Und Hole-in-One, glaube ich, da pfeifen die Spatzen es von den Dächern, glaube ich, Flo. Weil ich darf eine kleine Geschichte zum Guten geben. Der Kollege hier hat in seiner, wie lange, 28-jährigen Golfkarriere zum ersten
Karriere,
Mal.
Karriere, um Gottes Willen. Du
ein Hole in One geschafft. Also insofern Glückwunsch, Flo.
Ja, danke. Ja. Und ich muss. Weiß nicht, wer dir das erzählt hat. Alfred spielt schon länger Golf und du hast noch kein Hole in One.
Du bist der Harry Kane des Golfs. Du machst gleich immer.
zurück zu den wichtigen Themen.
Aber das ist Minigolf. Das, ist
ja. Das solltest du doch nicht sagen.
26 Jahre gedauert für Minigolf.
Aber bleiben wir beim FC Bayern. Was natürlich dann toll ist, wenn du dann Olise und andere rausnimmst, was du dann ohne Qualitätsverlust bringen kannst von der Bank. Und das war ja jetzt auch zu sehen. Gnabry dann das Tor gemacht, das schauen wir uns auch nochmal an, das fünfte Tor. Das ist, glaube ich, auch was für Vincent Kompany das erstmal sportlich, glaube ich, einfach macht, weil er weiß, ich habe da noch so viel sitzen.
Du kannst halt perfekt nachlegen. Hier das Tor von Gnabry. Gnabry kommt rein, Müller kommt rein. Sané kommt rein, also du wechselst ja eigentlich auch eine extrem hohe Qualität nochmal rein und jeder will sich ja zeigen in dem Spiel. Das heißt ja automatisch, dass du das Spiel nicht einstellst nach 60 oder 70 Minuten oder verwaltest, sondern da kommt die nächste Welle und das musste Werder Bremen gestern halt aushalten.
Jetzt reicht's doch mal langsam, Stefan. Der nimmt das doch alles sehr mannhaft. Das ist doch,
ich mag ihn ja auch.
Ja. Geht mir auch so. Der FC Bayern muss diese Ruthlessness, diese Gnadenlosigkeit weiter durchhalten.
Ja, diese Gier.
Weil du ja, manchmal hast du gesagt, wir haben früher dann auch, dann müssen wir ein Spiel zu Ende spielen, dann müssen wir ruhig verwalten und so.
Ja, ist richtig, aber diese Gier, Jürgen Klopp sagt, das hat es ja früher immer gesagt, du musst diese Gier haben, über 90 Minuten wirklich Tore zu erzielen und nicht irgendwann einstellen oder verwalten. Und das hat Kompany dem mit Sicherheit beigebracht. Natürlich bedingt auch durch die Qualität, die du eben einwechseln kannst.
Und da kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass diese titellose Saison letztes Jahr, ich glaube, wir unterschätzen, was das drin steckt in den Klamotten. Und das wollen sie unbedingt revidieren. Und das merkt man jetzt bei jedem Spiel. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern in diesem Jahr, wenn sie so weiter ins Rollen kommen, wirklich wieder an alte Dinge anknüpfen können.
Also ist Bayern jetzt klarer Favorit gegen Leverkusen? Oder?
Nein,
das
natürlich
jetzt nicht. Lass das Klare weg, aber nein. Favorit sind sie schon. Das glaube ich.
Wie siehst du es denn?
Ja, Leverkusen ist schon sehr stabil. Sind jetzt fast alle da geblieben. Haben jetzt mal ein Spiel verloren gegen Leipzig.
Aber Champions League sah wieder gut aus.
Ja, natürlich. Und ich glaube, dass die sind schon sehr stabil. Also da kann man sich drauf freuen auf das Spiel. Und klar ist es jetzt für mich nicht, weil bei Bayern 04... Sonst sind ja oft, wenn dann mal eine andere Mannschaft hochgegangen ist, sind einfach die besten Spieler gegangen. Und dann konntest du, Dortmund hat ja eine Phase unter Jürgen Klopp, wo immer der beste Spieler gegangen ist. Das ist bei Bayern 04 nicht der Fall. Und insofern bin ich schon gespannt.
Aber es ist ja schön, dass wir so ein Spitzenspiel haben nächste
Super.
Woche. Toll und Ende offen. Aber was ich eben glaube, ist, dass Bayern nicht mehr wie letztes Jahr zum Beispiel in Heidenheim verlieren wird.
Ja.
Ich glaube, dass sie jetzt so stark und wieder so gefestigt sind, dass das nicht mehr passieren wird. Und das hat letztes Jahr die Krise ausgelöst.
Klar.
Ja, und wir haben ein paar tolle Spieler da drin, haben wir ja gerade schon angesprochen, Olise und Musiala zum Beispiel. Und Ruth, ja, solche Talente, um die geht's im Weltfußball. Die will jede Nation haben.
So ist es. Wir haben heute ja auch einen Nachwuchsschwerpunkt. Und wenn man gerade auf die beiden mal guckt, habt ihr schon angesprochen, in England beide ausgebildet. Und Michael Olise ist natürlich eines der neuen Top-Talente auch in der französischen Nationalmannschaft. Der ist ja französisch-englischer Herkunft. Hat jetzt im September bei der Nationalmannschaft der Franzosen auch sein Debüt gegeben und da geglänzt. Und demnach können wir einmal mehr auf die Franzosen blicken, die in Sachen Nationalmannschaftsausbildung, also wirklich in der Ausbildung von Spitzenspielern, ganz weit vorne sind. Die haben seit 2016 nur noch ein Endspiel verpasst bei großen Turnieren, sind ja Weltmeister 2018, WM-Finalist 2022. Und das ist ein bisschen verwunderlich, weil sie ja gar nicht, sag ich mal, die beste Liga der Welt oder von Europa stellen, weil sie auch nicht für eine besondere Spielphilosophie stehen. Oder jetzt in Deutschland mehr Leute auch Fußball spielen, in England natürlich der Fußball noch mehr verankert ist und auch die Spanier für so eine eigene Art stehen. Aber die Franzosen sind, was Einzelspieler und Spitzenspieler betrifft, da wirklich ganz weit vorne. Und wenn wir uns an Kylian Mbappé mit seinem Nationalmannschaftsdebüt mit 18 Jahren erinnern, dann ist das natürlich auch ein Beleg dafür. Und demnach ist die Frage, was kann man sich davon irgendwie auch abschauen? Natürlich muss man dazu sagen, 20 von 25 Spielern kicken international. Also das spielt dann schon eine Rolle, wo sie dann letztendlich auch spielen. Aber die Franzosen in Sachen Ausbildung von Spitzensportlern, ist das was, worauf wir auch blicken sollten? Hannes?
Ja, wir können insgesamt auf die anderen Länder schauen. Und wir können auch nach Dänemark schauen mit 5,5 Millionen Einwohnern oder Belgien ist kleiner als Nordrhein-Westfalen. Und da muss man einfach sagen, wenn du auch Portugal, Spanien, die waren alle besser als wir. So, weil der Pool an Talenten, die rausgekommen sind, die sich im Übergangsbereich durchgesetzt haben, es waren einfach mehr Spieler. Und das hängt natürlich mit Ausbildung zu tun, Wir haben unglaubliche Fußballorte in Deutschland. Das ist eine riesen Fußballkultur. Wir haben die Begeisterung ist ungebrochen, wir haben Zuschauerrekorde in allen Ligen, die ganzen Kinder fangen an, Fußball zu spielen, wir haben Anmelderekorde, aber wir müssen es auch gut machen und wir können nicht auf dem Weg immer ein paar Prozentpunkte individuelle Qualität liegen lassen, weil wir zu viel Taktik machen, weil zu viel erklärt wird, weil zu viel Video ist, weil zu viel Gegner eine Rolle spielt, sondern wir müssen jede Minute des Trainings für die individuelle Qualität nutzen.
Machen das die anderen Länder besser?
Ja, das haben sie besser gemacht, weil sie... Also erstmal gibt es natürlich Dinge wie eine tägliche Sportstunde in Skandinavien, wie du jeden Tag in der Grundschule schon mal einmal Sport machst und in Deutschland fällt der Sportunterricht dauernd aus. Das spielt natürlich auch eine Rolle, weil individuelle Qualität entsteht über den Lebensweg. Aber den Spieler im Mittelpunkt von jeder Entscheidung in der Ausbildung zu sehen, das ist den anderen viel klarer als uns. Bei uns war es immer so, wir müssen Training aus dem Spiel heraus entwickeln und das funktioniert nicht, weil... Es ist kein Spielprinzip, dass du mit beiden Füßen schießen kannst, ist aber wichtig und deswegen sollten wir immer den Spieler in den Mittelpunkt stellen, gucken, was der braucht.
Also wir haben ja eine U17-Weltmeistermannschaft im DFB jetzt gehabt, letztes Jahr. Und da sind nur zwei aus der Startelf im Kader eines Bundesligisten. Bei anderen Nationen, Jamal und andere, spielen viel früher eine Rolle im Erwachsenenfußball. Woran liegt das? Oder ist das eine Beobachtung, die vielleicht ein bisschen zu selektiv ist von mir? Also ich habe das Gefühl, von diesen U17-Weltmeistern, ja, wen sehen wir denn da wieder? Wer wird dann eine bestimmende Persönlichkeit im deutschen Fußball? Da siehst du Lamine Jamal bei der EM, wie du wieder alles kurz und klein schießt.
Ja, wir haben... Wir haben schon die Situation, dass bei uns im Übergangsbereich Spieler hängen geblieben sind in den letzten Jahren. Aber wir müssen immer schauen, dass wir jedes Prozentpunkt individuelle Qualität entwickeln. Weil wenn du gut bist, dann findest du auch deinen Weg. Und dann gehst du halt einen Umweg, wenn du es nicht direkt bei Bayern München schaffst. Wir nehmen den Paul Wanner, dann gehst du halt nach Elversberg, gehst nach Heidenheim und nimmst dann noch mal einmal ein bisschen die Treppe und dann schaffst du das trotzdem. Also Ausbildung von individueller Qualität ist ganz vorne. Und dann ist es trotzdem so, dass du Talent erst mit 2021 beurteilen kannst. Denn Alex Pavlovic, der hat letztes Jahr bei uns U20 gespielt. Ich habe den Alex angerufen. Ich habe gesagt, Alex, möchtest du Nationalspieler wirst? Und dann habe ich ihn gefragt, warum jetzt erst? Er hat gesagt, Coach, ich war immer klein, ich musste immer kämpfen, aber jetzt bin ich 1,87 groß. Das heißt, die Entwicklung von Jugendlichen ist total unterschiedlich. Manche sind mit 15, sehen aus wie 18, andere sind noch 12. Ja. So ein Chris Führig durfte ich trainieren in der U17 und der war echt noch... von der Entwicklung hinten dran. Wir haben es auch nicht richtig gut gemacht. Ich bin froh, dass wir es nicht ganz verhindert haben, weil wir das damals noch nicht so wussten. Und deswegen wissen wir das erst in dem Bereich U20, U21 und können das in der B-Jugend noch nicht so richtig beurteilen.
Aber die Franzosen, die wachsen ja auch und die müssen sich auch erst entwickeln. Ja, glaube ich. Und
genau.
Ja, ist da, ja.
Die wachsen auch, ja,
aber
stimmt.
Aber lass mich mal eins sagen. Ja. Ich fürchte, dass das Grundproblem auch darin liegt, dass unsere Trainer einfach nicht den Mut haben, sie zu bringen. Denn, das weißt du besser als ich, von den bis 21-Jährigen hat die Bundesliga die geringste Einsatzzeit für Spieler unter 21.
Ja.
In anderen Ligen werden diese Spieler viel mehr gebracht. Denen wird einfach zugetraut, dass sie sich irgendwie durchbeißen. Und bei uns heißt es immer, mit 22 gucken wir mal, ob er es geschafft hat oder nicht.
Ja, aber dafür gibt es ja einen Grund. Also wenn ich jetzt die U20 nehme, die ich aktuell trainieren darf, diese Spieler spielen. Die zweite Liga ist ein wunderbarer Ort für junge Spieler geworden. Mit 19, 20 stehen die auf dem Platz. Wenn die Spieler gut genug sind, spielen sie auch. Und wenn dann ein Franzose und ein Deutscher da sind, beide sind 20 Jahre alt, dann spielt der Bessere von den beiden. Und wenn der Franzose halt 5% besser ist, dann spielt der Franzose. Und deswegen können wir uns für alle, die im Nachwuchs arbeiten, nicht dahinter verstecken, die Profitrainer setzen die Spieler nicht ein, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie die Qualität haben, auf den Platz zu kommen. Und wenn das dann beim großen Verein nicht auf dem direkten Weg ist, dann über den Umweg. Und da haben wir zu viel liegen lassen. Wenn du ab der E-Jugend jedes Jahr 3% Qualität nicht entwickelst, fehlen dir 30%, weil es sind 10 Jahre, 30%. Und deswegen müssen wir da eine gewisse positive Besessenheit davon haben, die Spieler zu entwickeln. Für Mädels gilt das genauso. Und keine Minute zu verschenken.
Aber ich glaube schon, dass eine sportliche Situation, in der ein Verein steckt, schon eine Rolle spielt. Setze ich hier in diesem Spiel, wo es vielleicht Abstiegskampf, der Druck enorm groß.
Aber das ist doch in allen Ligen so. Das ist ja nicht
nur in der Bundesliga. Setze ich lieber auf Erfahrung. Also ich glaube schon, dass sich da dann die jungen Spieler doch ein bisschen schwer tun und die Trainer dann eben nicht diesen Mut haben, eben zu sagen, ein Brunner, ausgezeichneter Spieler bei der WM, der beste Spieler
des Turniers gewählt worden.
So. Ja, ich mag Paris sehr, aber jetzt bei Cercle Brügge spielt er gerade auch nicht. Und wenn wir jetzt in die anderen Ligen gucken, die Trainer haben den gleichen Druck. Es ist ja nicht so, dass da kein Trainer entlassen oder freigestellt oder wie auch immer das heißt wird, sondern die haben den gleichen Druck und dann geht es um die Qualität des Spielers. Und ich möchte auch nicht, dass die C-Jugendtrainer in Deutschland auf den Profitrainer zeigen mit dem Finger, der setzt die Spieler nicht ein. Wir haben das eigentlich super gemacht, sondern wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Spieler gut genug werden.
Eine Sache noch, Paul Wanner zum Beispiel ist ja so einer, der jetzt bei Heidenheim gut spielt, der als großes Talent gilt, der noch sich entscheiden kann zwischen Verbänden. Das war bei Musiala so, das ist bei Olise so, das ist bei ganz, ganz vielen. Wie schafft ihr das, die Jungs davon zu überzeugen, sich für den Adel auf der Brust zu entscheiden im Zweifel?
Ja, das betrifft in der Tat fast alle unserer Spieler oder sagen wir mal mindestens die Hälfte unserer Spieler, dass die für 2 oder für 3 Länder spielen könnten. Das ist auch neu, das gab es damals nicht so. Wir sind da in Gesprächen. Am Ende muss das trotzdem ein Spieler selbst entscheiden. Wir können ja jetzt keinen Vertrag erhöhen oder mehr Geld geben, das gibt es ja bei uns nicht, sondern wir können ja nur mit der Perspektive arbeiten. Und jetzt hast du zum Beispiel den Fall Ibrahim Maza von Hertha BSC, der ein toller Spieler ist, hat die Nummer 10 bei Hertha, schießt Tore, war jetzt zuletzt bei uns und wird sich trotzdem jetzt für Algerien entscheiden. Und in der Argumentation, das ist ein Zehner, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Paul Wanner. Das heißt, er hat das Gefühl, die Position ist zu, wir kommen mit der U20 und Algerien kommt mit der A-Nationalmannschaft. Und wir haben da alles auf den Tisch gelegt und das machen wir auch. Auch jetzt Igor Matanovic hätten wir sehr gerne für Deutschland gehabt in den U-Mannschaften und auch perspektivisch von Eintracht Frankfurt. Can Usun haben wir versucht.
Ja.
Aber es ist immer dann die Entscheidung des Spielers und der Familie, das muss man auch respektieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die benachteiligen, die nur für Deutschland spielen können. Wir können jetzt nicht alle hochschieben und den nächsten Schritt machen, die dann, weil die vielleicht wechseln können, sondern wir müssen schon gucken, dass wir da fair bleiben und gerecht bleiben. Und
rein trotzdem, nach Leistungsprinzipien, ja.
Ja, und trotzdem natürlich im Austausch versuchen, alles zu geben, dass sie für Deutschland spielen. Aber es ist die Entscheidung des Spielers und der Familie.
Hochinteressant, das werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen mit der Trainingsphilosophie Deutschland, die du noch mal ein bisschen erklärst. Ein kurzer Spot von unserem Sportwettpartner und dann machen wir hier weiter mit Werder Bremen und der Perspektive, die uns Clemens Fritz aufzeigen wird. Also, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe es gerade gesagt, wir wollen ein bisschen auf Werder Bremen schauen. Letzte Saison ganz knapp am europäischen Geschäft vorbei. Jetzt auch schon lange nicht mehr verloren. Gestern haben wir ausgiebig gewürdigt. Deutlich verloren. Aber durchaus mit Hoffnung für diese Saison unter Trainer Ole Werner.
Ole Werner. Mit 36 der zweitjüngste Trainer der Bundesliga und trotzdem schon ein Urgestein. Nur der Heidenheimer Frank Schmidt und Marcel Rapp von Holstein Kiel sind in der ersten Liga länger bei ihren Vereinen als Werner in Bremen. Ole Werner will bei Werder eine neue Ära prägen. Und wenn er diese Saison übersteht, liegen nur noch die Bremer Langzeitlegenden Otto Rehhagel und Thomas Schaaf vor ihm. Von deren Titeln und Erfolgen kann Werner aber im Moment nur träumen. Er hat zwar die Bayern auch schon mal geschlagen, aber null Bremer Torschüsse in einem Heimspiel hat man unter Otto und Schaaf tatsächlich nie gesehen.
Wir wissen, dass wir mehr können. Wir wissen aber auch, dass der Gegner heute auf einem Niveau gespielt hat, dass es uns dann auch schwer gemacht hat, heute gut auszusehen.
Der Weg zur Bremer Legende kann steinig sein. Apropos Legende, Werners Chef Clemens Fritz ist schon eine. 18 Jahre beim Verein als Spieler, Scout und Manager. Die ganz große Zeit von Werder hat er knapp verpasst. Aber mit dem Bremer Mittelmaß will er sich mittelfristig nicht abfinden. Sein Ziel, weg von den Abstiegsplätzen und dann sehr gerne auch nach Europa. Diese Richtung würde sicher auch Ole Werner gerne einschlagen. Um international spielen zu können, müsste sein Team, das hat die Klatsche gegen Bayern gezeigt, allerdings in allen Mannschaftsteilen noch zulegen und auf innere Querelen verzichten. Ausgerechnet die Stammspieler Duxch und Friedl kritisierten kürzlich öffentlich den Trainer. Und auch der wechselunwillige, aber streikfreudige Keita sorgt regelmäßig für schlechte Stimmung. Werner und Fritz müssen dringend für Ruhe sorgen. Was trotz der 0:5-Klatsche Hoffnung macht, Bremen war vor dem Bayern-Spiel saisonübergreifend 9 Pflichtspiele ungeschlagen, punktete sogar gegen Dortmund und gewann in Unterzahl gegen Mainz. Und so ist die Abstiegszone für Werder und Werner nach 4 Spieltagen erfreulich weit weg. Da fragen wir natürlich, wie weit weg ist denn Europa, Herr Fritz?
Du hast das ja gesagt, wir haben das Zitat ja in dem Beitrag gehabt, gerne Europa, wenn es denn dann so weit geht. Wie realistisch ist das aus deiner Sicht, darüber nachzudenken beim SV Werder?
Ich glaube, man muss ein Stück weit unterscheiden zwischen kurzfristig und mittelfristig. Mhm. Und natürlich sind wir ambitioniert und wir müssen auch ambitioniert sein. Ich gehe ja nicht rein oder wir als Verein sagen, ja, wir wollen jetzt jedes Jahr absteigen oder gegen den Abstieg spielen. Das ist nicht unser Anspruch. Aber trotz alledem ist es auch wichtig, dass du dich Schritt für Schritt weiterentwickelst. Und wir sind in einer Entwicklung. Wir haben natürlich auch schwierige Zeiten durchgemacht mit dem Abstieg. Haben uns jetzt wirklich, das muss man ja auch sagen, Jahr für Jahr verbessert, uns weiterentwickelt. Und diese Entwicklungsschritte wollen wir ganz einfach weitergehen. Und da ist es auch mein Ziel oder es sollte unser Ziel sein, dann auch mal wieder unter der Woche im Weserstadion ein Flutlichtspiel zu haben und das nicht in der Bundesliga.
Welche Rolle spielt Ole Werner, der jetzt schon lang da ist, natürlich noch lang nicht diese Dienstzeiten aufweisen kann wie Rehhagel oder Thomas Schaaf, aber wie wichtig ist der in diesem mittelfristigen Denken, was du gerade skizziert hast?
Enorm wichtig. Ole kam zu einer Phase, wir arbeiten jetzt auch schon fast 3 Jahre miteinander, wo es uns wirklich nicht gut ging, wo wir sehr, sehr viel Unruhe im Verein hatten. Er hat Unruhe reingebracht, er hat der Mannschaft...
Er hat der Mannschaft
einen Weg aufgezeigt, wo ich sage, inhaltlich ist er wirklich sehr, sehr gut. Und man sieht das auch an der Art und Weise, wie wir spielen. Er gibt den Jungs Lösungen mit an die Hand, Lösungen mit in das Spiel. Und darüber entwickeln wir uns eben auch. Und klar sind wir kein Verein, der natürlich aus dem Vollen schöpfen kann, was finanzielle Mittel angeht. Wir werden auch wirtschaftlich weiterhin vernünftig agieren. Aber uns ist es eben auch wichtig, dass wir unsere Spieler weiterentwickeln.
Nun sagst du, er hat Ruhe reingebracht. Es gab ja jetzt dieses, auch in dem Beitrag angeklungen, diese Kritik von Duxch und Friedl, auch am Trainer. Müsste vielleicht auch anders wechseln, es müsste mehr Energie von außen kommen. Wie geht ihr damit um? Also die Jungs auf dem Platz haben gesagt, also da könnte vielleicht ein bisschen mehr Impulse von der Seitenlinie kommen. Das ist ja schon, also wenn das bei Bayern München jemand sagen würde, dann würde Alfred 2 Wochen nichts anderes schreiben. Aber Bei euch, ja, wie geht ihr damit um?
War total unnötig. Wir haben das natürlich aufgearbeitet und ich habe auch mit Peter Niemeyer, wir haben mit beiden Spielern auch gesprochen. Ich bin ein Freund davon, wenn es auch mal Reibung gibt und man soll sich auch klar die Meinung sagen, man kann auch mal kontrovers diskutieren, aber das muss dann auch intern passieren und du kannst dich nicht hinstellen nach dem Spiel als Spieler und sagen, ja, wir hätten auch einen Mittelfeldspieler rausnehmen können, vielleicht hätten wir das Spiel gewonnen. Ja, hätte der Trainer einen Mittelfeldspieler rausgenommen gegen eine wirklich sehr, sehr gute Dortmunder Mannschaft auch, die hätten einen Konter gesetzt, wir hätten verloren, dann stelle ich mich hin und sage, ja, warum hat der Trainer einen Mittelfeldspieler rausgenommen? Also es geht einfach nicht. Und ich finde, solche Aussagen, und das haben wir auch klar besprochen, und da waren die Jungs auch einsichtig, kannst du treffen, aber dann auch intern, und da kann man sich auch klar und deutlich seine Meinung sagen.
Aber was ich gerade gesagt habe, stimmt wahrscheinlich schon. Wenn das nicht in Bremen passiert, sondern in Dortmund oder München, dann ist da ein viel größerer, ja, Nachhall von solchen Kritiken am Trainer.
Ja, vor allen Dingen war es bei Bremen ja nicht, man kennt es ja nicht so von Bremen. Ne? Ja. Also zu Zeiten von Otto Reagel oder Schaaf, was wir gerade gesehen haben, war ja Werder immer so eine Insel der Glückseligkeit, so intern zumindest.
Ja.
Und Otto hat ja immer darauf geachtet, dass die Charaktere der Spieler ja auch stimmen. Da wurde Beate Rehagel, also ne, hat den Spieler als erstes.
Die hat den vorher in die Augen geguckt, ja.
Und hat dann gesagt, ja oder nein. So war das ja damals, glaube ich. Und jetzt plötzlich auch der Fall Keita, über den müssen wir ja auch noch sprechen. Ja. Weil ihr habt euch da jemanden ins Haus geholt, der den ganzen Laden durcheinander bringt. Naja, also für Außenstehende schon. Ein offener Streich. Und das, ne, also ist für Werder Bremen ist das schon mal was man nicht kannte. Und da hat sich schon was verändert, finde ich.
Ja, das schon. Klar, Nabi ist natürlich, wir wussten im Vorfeld der Verpflichtung, dass es eine Chance sein kann, aber dass es auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Und wir haben natürlich versucht, ihn auf sein bestmögliches Level zu heben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, und das auch deutlich, wenn jemand sich weigert, in den Werder-Bus zu steigen zu einem Auswärtsspiel, gerade auch nochmal in einer Phase, wo wir wirklich extrem viele verletzte Spieler hatten, ein paar gesperrte Spieler. Ich glaube, wir hatten 14 Stammspieler.
Aber wie konnte das denn so weit kommen? Also ist das er so ein Querkopf?
Nein,
oder gab es da große Probleme? Also das ist ja schon was Außergewöhnliches,
ja,
wenn du sagst, nee, ich steige nicht mit in den Bus. Also das ist ja.
Er ist kein Querkopf. Also das möchte ich hier auch klar und deutlich nochmal sagen. Nabi ist wirklich so ein recht guter Typ. Er hatte den Anspruch an sich, ich muss doch spielen. Mhm. Wir haben ihn in dem Moment noch nicht so weit gesehen, der Trainer. Er hat anhand des Trainings für sich interpretiert, ich werde morgen wieder auf der Bank sitzen und dann entschieden, nicht mit nach Leverkusen zu fahren. Für mich, ich weiß nicht, Eff, ob du das anders siehst, für mich ist das, oder für uns ist das ein absolutes No-Go. Und deswegen, ja, sind wir in einer Situation, wo wir einfach sagen, wir müssen eine Lösung finden. Wir sind mit der Berateragentur im Austausch. Leider ist uns das bisher noch nicht gelungen.
Aber wie kann die denn jetzt aussehen?
Ja, es gibt ja noch Märkte, Markt der Emirate, der noch offen hat. Im Oktober öffnet schon wieder der nächste Markt. Oder du musst dann versuchen, auch in der Winterpause da auch eine Lösung zu finden. Für uns ist aber klar, wir werden nicht den Vertrag auflösen jetzt.
Aber es gibt keinen Weg zurück für ihn. Das ist klar.
Das ist klar.
Okay. Und das kannst du auch nachvollziehen nach solchen Aktionen?
All das, was er gesagt hat, zu 100%, definitiv. Das geht gar nicht. Also wenn du nicht bereit bist, als Spieler dem Team zu helfen, hast du auch da in dem Team dann nichts mehr zu suchen.
Aber ich will da noch mal ganz kurz wirklich sagen, das war sicherlich eine Kurzschlussreaktion von Nabi. Mhm. Er ist kein unrechter Kerl in dem Sinne. Er hat keine Unruhe bei uns in die Kabine gebracht. Aber das war einfach auch eine Verfehlung. Wir haben ihm das erklärt und wir haben gesagt, für uns, auch so wie du das jetzt gerade sagst, für uns gibt es auch keinen Weg mehr zurück.
Wie schätzt du Werder ein? Die Saison ist noch sehr, sehr jung. Ich habe so das Gefühl, es kann irgendwie
in beide Richtungen,
in alle Richtungen gehen, oder?
Ja, in zwei, ne?
In zwei, ja.
So
genau, oben und unten.
Wieder nach oben oder unten.
Ja, ja. Das sind ja dann.
Ja, ja. Ich glaube schon, was Clemens gesagt hat, Werder Bremen ist stabil geworden nach dem Aufstieg. Sie haben wirklich auch im letzten Jahr wirklich gute Phasen gehabt. Es waren immer so gute Phasen und dann hast du wieder gedacht, so Phasen, oh, das kann jetzt auch wieder kippen. Dann haben sie sich aber relativ schnell wieder gefangen. Also eine gewisse Stabilität ist da. Wenn du mich fragst heute, wie schätzt du Werder Bremen ein? Es ist schwierig, also es ist wirklich schwierig. Ich glaube nicht, dass sie was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich glaube, dass sie wieder ins gesicherte Mittelfeld kommen. Aber Mittelfeld ist für mich dann auch Platz 8 bis 12 oder 10 bis 14, irgendwie so. Also das einzuschätzen, ist unglaublich schwierig.
Und das ist jetzt die Herausforderung auch für uns und unser Anspruch. Diese Schwankungen, die wir im letzten Jahr hatten, viele Ups, viele Downs, da wollen wir eine gewisse Stabilität reinkriegen. Das ist uns jetzt saisonübergreifend, es ist sicherlich gelungen. Klar, gestern, das tat weh, Aber wie gesagt, wir schauen nach vorne und wir haben auch den Mut und das Selbstvertrauen in unseren Kader, in unsere Mannschaft. Die Mannschaft ist sehr ambitioniert und den Weg wollen wir jetzt Schritt für Schritt weitergehen.
Aber lassen wir das 0-5 mal weg jetzt einfach mal. Man muss schon sagen, dass der SV Werder in den letzten 2-3 Jahren wirklich eine gute Entwicklung genommen hat. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ihr seid zusammen mit Schalke aufgestiegen, richtig?
Ja.
So, wenn man sich jetzt sieht, wo Schalke steht und wo Werder Bremen steht, dann kann man da wirklich nur sagen,
Alfred,
da
geht's
ist
nicht
gut
besser.
Gearbeitet worden. Und über das andere reden wir ja gleich noch.
Ja, weil... Ich kann das ja mal sagen, ich kriege hier manchmal so ein paar Hinweise aus der Regie und die haben gesagt, jetzt gleich in die Pause geben. Wir sprechen über Werder und natürlich auch über Schalke 04. Ja, also du hast den Knopf nicht im Ohr, aber hast das irgendwie gespürt. Ja, wir haben ja gedacht bei Werder, jetzt gibt es ein regionales Bündnis, da sind plötzlich 40 Millionen, jetzt hauen die da einen nach dem anderen raus auf den Transfermarkt. Und dann war es gar nicht so viel. Und Schalke, wie gesagt, was dein Herzensverein da so treibt, das beschäftigt uns nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Im Airport Hilton hier in München. Unser Set hier vom Stahlwerk Doppelpass mit Kaio von Hadeln und Band und wir sind mitten bei Werder Bremen. Nun habt ihr im Frühjahr 18% der ausgegliederten Kapitalgesellschaft an ein regionales Bündnis veräußert, wo auch Frank Baumann mit dabei ist an Investor, glaube 38 Millionen oder knapp 40 Millionen auf jeden Fall eingenommen. Klar bringt euch Geld was, ist keine Frage, aber was ist das, was du dir davon versprichst? Ein bisschen mehr Spielraum oder was ist das?
Ja, definitiv. Also man muss schon sagen, in den letzten Jahren war die große Herausforderung, dass wir immer nur auf irgendwas reagieren konnten. Wir konnten nicht agieren. Und das ist das, was uns jetzt natürlich die gewisse Beinfreiheit gibt. Trotz alledem muss man sagen, es gibt auch andere Beispiele im Weltfußball, wo viel, viel mehr Geld investiert, ich sag mal, auch verbrannt wurde. Und wir wollen einfach...
Hertha BSC zum Beispiel,
ja, oder
viel, viel mehr Geld.
Chelsea, die ja auch unheimlich viel Geld in den letzten Jahren investiert haben. Und wir wollen einfach auch dieses Geld mit Bedacht einsetzen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr, wir haben Verträge verlängert mit Romano Schmid, mit Justin Ginma, mit Michael Zetterer, Mitchell Weiser, Felix Agu. Das ist natürlich auch alles, da kann man davon ausgehen, dass die nicht günstiger geworden sind, die Verträge. Dazu noch die ein oder andere Verpflichtung getan. Und wir haben auch gesagt, dass wir das Geld auch sukzessive in den nächsten Jahren einsetzen werden und nicht alles auf einmal.
Ihr habt Transfererlöse gehabt von 5,7 Millionen, 6,83 ausgegeben. Mhm. Also ein bisschen mehr als eine Million. Im Winter auch schon was gemacht.
Vorgriff, genau.
Ist das so ein bisschen schon das, was Alfred vorhin auch sagte, so dieses Hanseatische, dieses Vorsichtige, dieses kaufmännische Denken oder ist es der Situation geschuldet? Ihr habt ja gute Ergänzungen jetzt, habt eigentlich relativ viel, du hast gesagt, Verträge verlängert, zusammengehalten, das, was schon da war.
Vorsichtig würde ich das gar nicht nennen, weil wichtig ist auch, dass wir müssen mutig sein. Wir müssen auch einen gewissen Mut haben zum Risiko, um die nächsten Schritte auch zu machen, um uns zu entwickeln.
Aber was heißt Risiko?
Also das definitiv.
Finanzielles Risiko auch oder auch Risiko, wie zum Beispiel junge Spieler ranzuführen?
Auch das, natürlich. Ja. Natürlich müssen wir auch Spieler entwickeln, weil wir ein Verein sind, auch über Transfereinnahmen kommt und Transfereinnahmen generieren muss. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben in diesem Jahr, und das wäre nicht möglich gewesen ohne die Investorengelder. Wir haben keinen Stammspieler abgegeben. Wir haben das Gerüst komplett zusammengehalten, haben uns punktuell verstärkt. Meiner Meinung nach haben wir einen sehr ausgeglichenen Kader, einen sehr hohen Konkurrenzkampf auf den einzelnen Positionen. Und das ist einfach das, was für uns enorm wichtig ist. Aber nicht zu verwechseln mit zu vorsichtig, sondern ich bin auch überzeugt davon, wir brauchen Mut zum Risiko, um die nächsten Schritte zu machen.
Das ist wahrscheinlich... Das betrifft ja nicht nur Werder Bremen, sondern andere Vereine in diesen Regionen auch. Das ist die Herausforderung und die Schwierigkeit, vor der man da steht. Ne?
Ja, also ich würde sagen, also ich bin bei Bremen jetzt längst nicht so drin in diesen einzelnen Themen, aber was mir vielleicht so ein bisschen fehlt, ist dieses unternehmerische Risiko zu sagen, okay, oder vielleicht eine Fantasie auf dem Transfermarkt, so wie es zum Beispiel Stuttgart dann gemacht hat, gesagt hat, okay, wir gucken mal, dass wir einzelne Positionen nochmal besetzen und gucken, dass wir diese Spieler dann integrieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du auf den Transfermarkt schaust, aber das ist so, das ist der erste Gedanke, der mir jetzt kommt bei Werder Bremen. Ansonsten letztendlich, wie es vorhin angeklungen ist, die Politik der kleinen Schritte ist, glaube ich, genau das Richtige, was euch gut tut in dem Fall. Und letztlich auf die Tabellensituation angesprochen, die Dichte in diesem Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle, die ist ja enorm. Ihr seid ja letzte Saison Neunter geworden, da hat euch ein Tor gefehlt, um in die Conference League zu kommen. Das hätte auch anders ausgehen können. Es ist natürlich auch Teams wie Freiburg, die wären auch gerne drin gewesen, die haben davor Europa League gespielt. Hoffenheim zum Beispiel, die hatten auch keine stabile Saison. Ich glaube, das kann dann schon eher in die obere Richtung gehen als nach unten. Denn stabil seid ihr ja.
Um deine Frage zur Transferphase zu beantworten, sicherlich war es kein einfacher Markt in diesem Jahr, weil alles erst sehr spät angesprungen ist. Durch die Europameisterschaft auch. Unser Anspruch war es, den Kader frühzeitig zusammen zu haben. Wir haben frühzeitig eine Entscheidung getroffen, auch Skelly Alvero zu verpflichten, fest zu verpflichten, den wir im Winter ausgeliehen hatten, für unsere Verhältnisse auch ordentliches Geld. Dazu haben wir Keke Topp verpflichtet, Markus Kolke. Ich glaube, in der Wahrnehmung war es eher so, ja, bei Werder passiert ja gar nichts, weil wir relativ früh das Gros unseres Kaders zusammen hatten. Hätten wir diese Verpflichtung eher zum Ende hin vielleicht getätigt, dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Nummer gewesen. In der Wahrnehmung, wenn ich mir den Bayern-Kader anschaue, gestern einer in der Startelf, den sie im Sommer verpflichtet haben, einer saß noch auf der Bank und ich glaube, Ito ist verletzt. Also da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Und manchmal kann es ja auch ein Vorteil sein, wenn du den Stamm zusammenhältst, auch diese Art und Weise des Fußballs, wenn du eingespielt bist, nicht so viele Veränderungen. Das war unser Anspruch und unser Ziel im Endeffekt auch. Aber ich kann das auch verstehen, wenn dann irgendwie Kritik aufkommt, ja, bei Werder passiert nichts. Wie gesagt, wir wollten den Kader frühzeitig zusammen haben und es ist uns auch relativ gut gelungen.
Diese Stabilität ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Also sowohl in der Mannschaft als auch eben oben drüber bei den sportlich Verantwortlichen. Ne?
Ich glaube, dass dieser Vergleich eben, was du genannt hast mit VfB Stuttgart, die dann auch Geld investiert haben, neue Spieler gekauft haben, aber man darf nicht vergessen, wenn du erfolgreich bist, so wie Stuttgart im letzten Jahr mit der Vizemeisterschaft, weckt das ja auch Begehrlichkeiten. Also sie haben Gyrassi verloren, Anton verloren. Das sind ja schon harte und schwere Abgänge dann. Und ich glaube, dass Werder Bremen einfach im Mittelfeld der Bundesliga, ich sag's mal so, mitschwimmt und mit ihren Möglichkeiten, die sie finanziell haben, eben gute Arbeit leisten. Und dann hofft man irgendwann mal auf einen internationalen Wettbewerb, dass man da vielleicht wieder Gelder generieren kann, um vielleicht den Kader nochmal mit Qualität aufzubauen, aber die Möglichkeiten habt ihr ja gar nicht. Also wenn ich das so richtig verstanden habe.
Wir haben schon,
also ihr seid nicht in der Lage, jetzt einen 10-Millionen-Transfer oder 15-Millionen-Transfer zu machen, wo du sagst, so, das ist der Spieler für die Zukunft.
Auf ja, aber das Baum ist ja nur die Ablöse. Du hast ja dann noch Gehalt.
Die Gehälter und die Laufzeit.
Dann sind die 40 Millionen
weg. Habt ihr die oder hättet ihr die Möglichkeit?
Florian hat es ja gerade gesagt, natürlich haben wir Gelder eingenommen. Natürlich haben wir auch eine Eigenkapitalquote, aber das kann auch schnell weg sein. Und wenn dann so ein Transfer eben nicht sitzt, Gehalt kommt dann auch noch dazu, was natürlich dann auch dementsprechend in dieser Kategorie dann ist, dann wird es natürlich schwieriger. Wir könnten natürlich auch mal solch einen Transfer stemmen und dieses Risiko auch gehen. Es muss halt Sinn machen und es muss dich als Verein dann natürlich oder die Mannschaft weiterbringen, die Mannschaft weiterentwickeln. Aber auch in diesem Jahr, der Markt war auch nicht dementsprechend da. Du wünschst dir immer eine gewisse Dynamik, eine gewisse Veränderung auch innerhalb des Kaders. Sicherlich hätten wir auch ganz gern die ein oder andere Veränderung noch mehr getätigt. Das ist uns in diesem Jahr nicht gelungen, weil der Markt nicht dementsprechend da war.
Das für 10 Millionen auch null Garantie, dass das auch ein Spieler ist, der dir hilft heutzutage. Das ist ja, ne?
Ja, ja. Muss ja also die 60 bezahlen mit einer hohen Erwartung. Und
Das hat sich natürlich auch verändert.
Nun habe ich ja gerade auch die Stabilität angesprochen in den Führungspositionen. Ihr seid ja noch ein relativ neues Duo. Du auf deiner Position, jetzt Peter Niemeyer, der eins drunter ist. Wie wollt ihr und wie werdet ihr das operativ aufteilen zwischen euch beiden, die sportliche Verantwortung?
Peter ist ganz klar für das Alltagsgeschäft rund um die Bundesliga verantwortlich. Er ist Bindeglied, auch zwischen Ole, Mannschaft, auch zu mir. Er hat sich wirklich sehr, sehr gut eingearbeitet in den vergangenen Jahren. Ich bin auch froh, dass es uns gelungen ist, ihn von Werder zu überzeugen. Das war auch keine Selbstverständlichkeit. Er hat in Münster einen hervorragenden Job gemacht, sie aus der vierten in die zweite Bundesliga geführt. Deswegen ja, haben wir uns gefreut, dass wir auch da zueinander gefunden haben. Und wichtig ist immer, dass du eine Linie hast, einen Weg hast. Wir sind auch nicht immer einer Meinung. Wir können aber, und da haben wir einen sehr respektvollen und vertrauensvollen Umgang miteinander, uns über alle Themen austauschen, auch wenn es mal ein bisschen kontroverse diskutiert wird. Und bei mir ist es natürlich so, dass ich das Leistungszentrum noch unter meiner Verantwortung habe, den Frauenfußball natürlich auch noch, wo ich so ein bisschen das ganze Sportliche überblicken muss.
Das große Ganze. Wie immer, sehr interessanter, sehr sympathischer Auftritt von Clemens Fritz hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind sehr gespannt, wo der Weg Werder in dieser Saison hinführt. Ich muss mal, wenn ich das richtig mitgenommen habe, ist hier so die Meinung, es kann.
Effe, wann warst du das letzte Mal bei uns im Stadion? Das ist schon eine halbe Ewigkeit her bestimmt, oder?
In 2 Wochen bin ich da.
In 2 Wochen bist du da?
Ja?
Sonst hätte ich dich jetzt eingeladen, wenn du dich schon.
Aber nicht, dass ihr Sonntag spielt, weil da bin ich ja hier. Ich komme mal vorbei. Ich komme gerne vorbei.
Mach das.
Ja, mach ich.
Wunderbar. Auf jeden Fall. Und damit.
Da gibt es übrigens die beste Bratwurst.
No. Was?
Ja. Da gibt es wirklich eine.
Da streiten sich ja die
Geister. Beste Fischbrötchen gibt es da.
Ich dachte, nee. Die beste Bratwurst gibt es in Wattenscheid. Ich habe mal so einen Test gemacht in jedem Stadion. Ich muss sagen, Werder Bremen wirklich. Oh, richtig gut.
Ja, das ist so eine.
Das ist aber schon lange her.
Ich dachte, du bist so ein Lachshäppchen-Typ irgendwie.
Was für ein Typ?
Lachshäppchen-Typ?
Ich esse doch keine Häppchen.
Ja, das schon stimmt auch wieder. Der Erste am Buffet. So, damit rüber zu Ruth.
Dann machst du was mit.
Ja. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie die Bratwurst bei der Eintracht ist. Ich glaube aber auch nicht so schlecht. Mit unserem Opener. Ich hoffe, der war jetzt gerade schon drauf. Auf die Eintracht.
Champions wird präsentiert von unserem Partner Happy Bet.
Gut, das ging schief. Sie haben mich ein bisschen doppelt gesehen, aber jetzt also sind wir bei der Eintracht. Denn mit Blick auf die Tabelle steht da Eintracht Frankfurt aktuell auf dem 3. Tabellenplatz, denn sie haben den 3. Sieg im 4. Spiel schon geholt. Das ist der beste Start seit 8 Jahren. Und da lässt es doch die Fans direkt mal ein bisschen zum Träumen verleiten. Aber wenn wir mal reinhören, was die Fans skandiert haben beim Topspiel gestern Abend. Deutscher Meister wird nur die SGE. Ein paar Leute haben hier mitgesummt im Studio, habe ich schon gehört. Und Pfiffe gibt es auch. Also, man kann ja träumen, denn aktuell läuft das richtig gut. Vor allem Omar Mamouche ist ja richtig gut drauf, kriegt das Prädikat Weltklasse von seinem Trainer. Hat das 2:0 gegen Gladbach gemacht, 4 der letzten 5 Treffer erzielt. Also generell die Eintracht, nachdem sie noch gegen Dortmund zum Start verloren haben, da haben sie aber auch schon gut gespielt, sind sie jetzt einfach mitten in der Spur. Es folgt Europa League in dieser Woche vielleicht, ja. Nächste Saison dann Champions League, da wollen sie auf alle Fälle hin. Allerdings, wir wissen alle auch, heute wird auch noch gespielt und da sind ein paar Mitbewerber natürlich auch noch in der Verlosung.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von unserem Partner HappyBet.
Ja, Applaus dafür, dass das jetzt am Ende geklappt hat. Ist ja herrlich, wenn die Fans in Frankfurt von der deutschen Meisterschaft schon singen. Aber wie stark siehst du die Eintracht bisher? Ich meine, sie haben
sehr guter Saisonstart, überhaupt keine Frage. Hat Ruth ja gerade gesagt. Sie sollen träumen, sie dürfen träumen. Die Stimmung war wirklich gut. Ich habe das Spiel gestern Abend gesehen gegen Gladbach. Aber mit deutschen Meisterschaften.
Heute spielen ja noch Leverkusen. Der VfB spielt gegen den BVB. Leipzig spielt in St. Pauli. Also 4 große Teams. Hannes, wer kann denn am ehesten mit den Bayern mit? Du hast ja vorhin schon deinen Ex-Club Leverkusen genannt. Wie sieht es mit Schwarz-Gelb aus? Du lebst in Dortmund.
Ja, ich denke, Bayern 04 ist da nah dran. Ich sehe Bayern auch schon ein bisschen favorisiert. Aber das, was Leverkusen gemacht hat, auch in der Stabilität, auch in der Energie, auch defensiv, das muss man auch sagen, diese Stabilität, die sie jetzt seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren haben, das ist wirklich außergewöhnlich. Frankfurt finde ich ganz spannend, weil die sich auch so ein bisschen wie Stuttgart so rund erneuert haben, obwohl die total erfolgreich waren mit der Europa League. Wenn du jetzt guckst, wie viele junge Spieler da spielen, die sich auch nochmal steigern können und nochmal noch mal ein paar Schritte machen können. Deswegen finde ich es schon interessant. Mhm. Dortmund, Stuttgart, ja, sehe ich schon, also Dortmund tick drunter.
Okay.
Glaube ich jetzt nicht, dass die da ganz oben hin können. Aber wer weiß, es gibt ja keinen Status quo im Fußball.
Kann so ist alles es. Und Stefan, bei den Bayern, da kommen ja jetzt auch 5 Pflichtspiele, also Leverkusen, das Heimspiel, nächsten Samstag Topspiel, dann Aston Villa, Frankfurt auswärts, Stuttgart zu Hause, Barcelona auswärts. Also die 5 Spiele, wenn sie die so spielen wie gerade, dann glaube, kann man sicherlich schon
ein erstes Fazit ziehen, oder? Dann können wir ein großes Fazit ziehen. Ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen schwierig. Es geht in die richtige Richtung. Die Tendenz ist sehr gut. Alles ist positiv. Aber das sind natürlich die Gegner. Das sind die Herausforderungen, wo du bestehen musst. Und zwar in englischen Wochen. Und dann wird es spannend. Und danach können wir hier auch ein bisschen reden.
Machen wir gerne. Die Stimmung zwischen uns beiden ist ja auch in Ordnung.
Heute Morgen nicht so gut, jetzt ist
jetzt hat sich's, wir haben uns wieder angenähert. Ja, freut mich. Jetzt, war so. Ja, doch war so. 28 Sekunden, dann sind wir wieder hier und dann reden wir über das Nachwuchskonzept des DFB, das Hannes Wolf maßgeblich mit verantwortet. Und natürlich schauen wir auch auf den Krisenclub in der zweiten Liga, auf Schalke 04. Jetzt aber 28 Sekunden Geduld. Schneller vorbei, als man denkt. Und ich habe es ja gesagt, wir wollen über das Nachwuchskonzept des DFB sprechen. Hannes Wolf hat das vor gut einem Jahr auch hier im Doppelpass vorgestellt. Damals gab es viel Gegenwind, viel Kritik, viel Unverständnis auf der einen oder anderen Seite. Ich habe das Gefühl, es hat sich da was geändert, aber wir gucken erst mal drauf. So sieht das aus, das Konzept Nachwuchs im DFB.
Als Hannes Wolf im August 2023 in den Doppelpass kommt, hängt der deutsche Fußball spürbar durch. Die Nationalmannschaft unter Hansi Flick hat den Anschluss zur internationalen Spitze verloren. Die Top-Teams der Bundesliga spielen in Europa keine Rolle und überhaupt fehlt es an hoffnungsvollen Talenten. Doch diese Baustelle will DFB-Direktor Wolf nachhaltig schließen. Mit einem nagelneuen Nachwuchstrainingskonzept. Junge Fußballer sollen in ihren Vereinen wieder mehr kicken, öfter aufs Tor schießen und wieder die Freude am Spiel lernen. Weniger Taktik, mehr Technik, weniger Analyse, mehr Ballkontakte.
Jedes Kind hat den Ball, auch die, die gerade erst angefangen haben, die im November geboren sind, die kleiner sind, die noch schwächer sind.
Wolf will die Spielkultur schon in ganz jungen Jahren fördern. Und heute, ein Jahr später, ist die Nationalmannschaft mit neuem Trainer wieder oben dabei. Die Stimmung ist erstklassig. Musiala und Wirtz sind junge, unbezahlbare Leistungsträger. Dortmund und Leverkusen waren im Finale europäischer Wettbewerbe. Und U17-Weltmeister sind wir plötzlich auch. Glückwunsch, Herr Wolf, das ging ja schnell. Zugegeben, diese positive Entwicklung hat noch nicht wirklich etwas mit dem neuen Jugendfußballkonzept zu tun. Trotzdem wollen wir jetzt natürlich wissen, was haben die neuen Trainingsformen wirklich gebracht? Herr Wolf.
Ja, Hannes. Die Stimmung im Land rund um Nationalmannschaften des DFB hat sich verändert. Generell ist das alles ein bisschen positiver geworden, macht wahrscheinlich deine Arbeit auch leichter. Aber um jetzt diese Schlussfrage mal aufzunehmen, siehst du schon Ergebnisse, Erfolge dieser neuen Trainingsphilosophie, die ihr da aufgesetzt habt?
Ja, wobei das ist ja am Ende auch ein bisschen schwierig zu sagen, das ist jetzt deshalb und der ist jetzt deswegen so gut geworden und das ist da passiert. Wir brauchen grundsätzlich eine Identität und unsere Identität im Nachwuchsfußball soll sein. Wir fördern in jeder Minute des Trainings die individuelle Qualität. Wir wollen, dass die Kinder, die Spieler, die Spielerinnen auf allen Positionen Freude, Intensität, Wiederholung erleben. Das erlebst du in kleinen Spielformen. Deswegen trainieren wir relativ konsequent auf mehreren Feldern, damit du einfach die Ballaktionen hochbekommst, wo du auch Freiheitsgrade hast, auf deine Art Fußball zu spielen. Wir möchten, dass in der Spitze auf allen Positionen der Nationaltrainer 20- bis 25-jährige Spieler hat, die in Deutschland ausgebildet wurden und auch für Deutschland spielen, weil das haben wir gelernt, sind ja zwei Paar Schuhe.
Ja.
Kannst ja auch in Deutschland ausgebildet sein, für ein anderes Land spielen. Und wir wollen aber auch an der Basis, und deswegen wollten wir unbedingt was für alle machen, dass die Freude am Fußball erhalten bleibt. Und wir haben einen riesen Dropout gehabt, so ab der D-Jugend haben die Kinder aufgehört. Da wollen wir Training verbessern, aber mittlerweile ist es auch mehr. Wir wollen in die Spielformate rein, wir wollen in die Schulen rein. Und
aber wenn ich das richtig weiß, dann gibt es ja durchaus auch einen Zulauf wieder, oder? Die Zahlen der Neuanmeldungen und so weiter steigen in allen Bereichen?
Genau, wir haben Rekordanmeldungen im Kinder- und Jugendfußball. Wir haben über 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen in Deutschland. Damit sind wir total gesellschaftsrelevant. Eigentlich ist auch logisch, weil wir leben ja in so einer unechten Welt und kein Elternteil möchte den Kampf gegen das iPad führen von September bis März im deutschen Winter, wo du die Kinder die ganze Zeit zu Hause...
Den gewinnst du auch nicht.
Nein, du gewinnst den nicht. Und dann gehen die Kinder zum Sport. Das muss für mich auch nicht nur Fußball sein. Ich habe ja hohe Affinität auch zu anderen Sportarten, zum Handball und so. Aber dann müssen wir es ja auch gut machen. Mhm. Also das eine ist ja, die Kinder kommen jetzt dahin, aber es ist ja unsere Verantwortung als Erwachsene, den Weg zu gestalten und zu skizzieren, wie die Kinder in Deutschland groß werden möchten. Und das können wir über diese Identität von den Bambinis bis zur A-Jugend machen. Und, und das macht viel Freude, der Zuspruch ist groß. Das, was zurückkommt, ist eigentlich immer, die Kinder entwickeln sich, oder die Spieler entwickeln sich besser, es wird leichter und es macht mehr Spaß. Und das finde ich schon mal, sind schon mal 3 gute Punkte.
Das sind 3 sehr starke Punkte. Alfred, du warst damals auch ein gewisser Kritiker. Ich glaube, nicht so sehr, was diese Trainingsformen angeht, sondern die ging es damals vor allem um Wettbewerb, um Tabellen, diese Geschichten. Aber trotzdem ein Jahr weiter. Hat sich dein Blick auf diese Konzepte verändert?
Ich war nicht gewisser Kritiker, ich war starker Kritiker.
Okay, bist du jetzt noch gewisser Kritiker?
Nein, ich bin ja lernfähig auch. Und deswegen bin ich jetzt zumindest mal so weit, dass ich das beobachte. Ich hatte damals ja, das haben wir noch nicht drüber gesprochen, ich habe ja Kritik, der Ansatzpunkt der Kritik war ja, dass ich glaubte, dass die individuellen Stärken nicht mehr individuell geschult werden. Und das Zweite, was ich kritisiert habe, ist, dass die Abschaffung von klassischen Tabellen das Leistungsprinzip aufhebt und Kinder nicht mehr an Leistung gewöhnt werden. Im Positiven wie im Negativen, dass sie auch Niederlagen. Ich war damals auch in Gesellschaft von, ich sag mal, Aki Watzke, Ralf Rangnick. Von denen höre ich auch im Moment nichts. Deswegen glaube ich, dass wir das weiterhin beobachten sollten. Es gibt ja noch keine richtige, auch die Frage von Flo hast du ja gerade nicht klar beantwortet. Man kann ja noch nicht darüber sprechen, ob es jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Da muss man, glaube ich, noch etwas länger. Aber ich möchte eine Frage dir auch stellen jetzt, weil wir haben ja gerade über die tolle Ausbildung in Frankreich gesprochen. Die Franzosen, wie gut die ausgebildet sind. Haben die auch diese Trainingsart oder machen die das anders? Haben die noch klassische Tabellen?
Wir haben natürlich ein bisschen ins Ausland geguckt, aber bei der Trainingsphilosophie Deutschland, wir haben Hermann Gerland in unserem Team, wir haben Peter Herrmann in unserem Team und wir haben natürlich die Leute rangeholt, die für deutsche Fußballkultur stehen. Und was in Frankreich viel klarer ist, aber eigentlich in den anderen Ländern, ist, dass du den Spieler in den Mittelpunkt stellst und es nicht zu sehr taktisierst und dass du individuelle Qualität entwickelst. Das, was du am Anfang gesagt hast, das ist entscheidend und das mit dem Kinderfußball, da sind wir eigentlich die Letzten, die das einführen. Also die Belgier haben das vor 15 Jahren gemacht, die Engländer vor 10 Jahren. Da gibt es noch viel länger keine Tabellen. Was wichtig ist, Gewinnen und Verlieren spielt eine Riesenrolle. Du fängst ein Spiel an bei 0-0 und dann nach 4 Minuten, 7 Minuten, je nachdem wie lange du spielst, gibt es ein Ergebnis und dann weißt du, du hast gewonnen oder du hast verloren und dann kommt das nächste Spiel. Und dadurch, dass wir jetzt in kleinen Spielformen viel mehr spielen und auch am Spieltag die ganze Zeit spielen, haben wir mehr Ergebnisse als vorher. Wir schreiben sie nur nicht mehr auf und es spielt keine Rolle mehr, wie es vor einem halben Jahr war. Und die anderen Länder, das ist im Kinderfußball eigentlich völlig normal, das ohne Tabelle zu machen.
Das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Du hast ein paar Videos mitgebracht, sowohl aus dem Kinderbereich als auch im Übergangsbereich und auch A-Nationalmannschaft. Also wir werden noch ein bisschen was lernen von Hannes Wolf. Alfred, wir lernen ja immer dazu, auch heute. Und Sie auch, wenn Sie dranbleiben, dann Stahlwerk, Doppelpass. Also bis gleich. Und unser Stahlwerk Doppelpass und wir haben Hannes Wolf da, den Direktor unter anderem für Nachwuchs beim DFB. Und wir haben ja schon so ein bisschen angerissen, die Konzepte, die jetzt seit einem Jahr so ins Land getragen werden. Aber natürlich kennt das noch nicht jeder und die Vorteile. Und ich weiß, dass kaum jemand so enthusiastisch und so überzeugend darüber reden kann wie du selbst. Du hast Videos mitgebracht, um nochmal zu zeigen, nochmal auch zu verdeutlichen, was für Vorteile diese Konzeption hat. Und das Erste, schauen wir uns mal an, sind, glaube ich, so D-Jugendbereich.
Genau, ist vom Trainerkongress jetzt vom Großen. Und wir haben ja im gesellschaftlichen Wandel, wir haben weniger Bolzplatz als früher und wir haben länger Schule. Mhm. Und das, was früher der Bolzplatz war, das wollen wir ins Training holen. Hier wird 3 gegen 3 gespielt. Wir sehen jetzt, du brauchst auch nicht immer 2 große Tore, sondern wir haben ein großes Tor, hinten die kleinen Tore, spielen sogar mit dem Torwart vor den kleinen Toren. Und dann wird da 3 gegen 3 gespielt, sind jetzt 8 Kinder. Und dann wird Fußball gespielt und wir sehen, hier wird gedribbelt, hier wird geschossen, hier wird geblockt, hier wird alles gemacht. Aber es besteht ja kein Kader einer Jugendmannschaft aus 8 Spielern. Mhm. Und das ist etwas, das haben wir so nicht gelernt. Das müssen wir aber jetzt lernen, dass wir einfach auf mehreren Feldern trainieren. Und das betrifft nicht nur den Kinderfußball und den Bambini-Fußball, weil in der D-Jugend wird an den meisten Orten 9 gegen 9 gespielt und trotzdem musst du so trainieren. Weil hier hast du...
Was ist der Nachteil von 9 gegen 9?
Ja, denn beim 11 gegen 11, wenn du das Zielspiel nimmst, hat ein Torwart 4 bis 8 Paraden in 90 Minuten. Ein Stürmer hat 30 Ballaktionen. Simon Terodde guckt sich unsere Sachen an, sagt, ich habe 30 Mal in 90 Minuten den Ball. Das heißt, du kannst einen Stürmer, wenn du eine halbe Stunde 11 gegen 11 trainierst, hat der Stürmer 10 Mal den Ball. Du kannst einen Stürmer nicht in großen Spielformaten trainieren. Also du musst das mal machen, wenn die älter werden. Mhm. Aber der muss seine Aktionen haben. Und diese Aktionsdichte, die haben wir hier, die ist einfach 4-mal so hoch. Und dafür brauchst du kleine Formate und um das umzusetzen, brauchst du mehrere Felder und musst dann ein bisschen basteln, kleine Tore, große Tore, gerne aufs große Tor und dann geht's ab und damit können wir über die Jugendzeit, wenn du das mal über die Jahre ausrechnest, wie viel öfter du den Ball hast, mhm. dann ist das Wahnsinn und das ist auch das, was ihr früher auf dem Bolzplatz gemacht habt. Wir sind ja alle so groß geworden, weil wir so gespielt haben oder weil ihr so, ich habe ja nur halb gespielt, habe ich ja gehört.
Habe ich vorhin schon gesagt.
Ja, ich weiß. Aber
dafür hast du Stefan mal seinen Trainerschein geholfen.
Ja, der Stefan brauchte auch keine Hilfe, der wusste, so, schon, okay. Der wusste schon alles da.
Danke, Hannes.
Auf jeden Fall, so sind ja alle groß geworden. Und diese Entscheidung konsequent zu treffen, das ist wichtig. Und dann ist es entscheidend, an diesem zweiten Feld, dass wir auch die Eltern mit einbeziehen, dass da Eltern stehen. Da geht es nicht darum, dass du Trainer bist, aber du musst das Spiel am Laufen halten, du musst den Rhythmus hochhalten, dass schnell der nächste Ball kommt. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir haben wollen.
Wir gucken mal aufs nächste Beispielvideo, was du mitgebracht hast. Und meine Frage, die ich habe, wie viele Leute Betreuung brauchst du? Jetzt ist das schon eine etwas komplexere Spielform.
Ja, ich weiß nicht, wer 3 gegen 3 bei Olympia gesehen hat beim Basketball.
Ich.
Das hat ja viele Menschen begeistert und das ist eigentlich so ähnlich. Du spielst mit drehendem Angriffsrecht. Das heißt, wenn du oben den Spieler angespielt hast, dann jetzt darf Orange aufs Tor. Und weil es Fußball ist und jetzt können wir so Regeln einbauen, spielen wir die Form mit Abseits. Weil jetzt gibt es diesen tiefen Lauf, wo du permanent in die Aktion, sehen wir wieder das Dribbling und das Duell. Das hier... für die Betreuung, selbst wenn du alleine bist, kannst du das machen, dann ist das linke Feld, was wir jetzt nicht sehen, die spielen auf dem anderen Feld auch, das ist eher das freie Spiel, der Bolzplatz. Und das andere Feld, da spielst du die Varianten und baust die Themen mit ein. Das kannst du alleine machen. Schöner ist es natürlich, wenn du jemanden hast, der das zweite Feld begleitet. Und dann machst du den Elternabend vorher jetzt im Basissport, du sagst, pass mal auf, ich brauche Spielfeldbegleiter. Bei 20 Kindern hast du potenziell 40 Elternteile. Wer kann das? Machst daraus eine WhatsApp-Gruppe, erklärst die Aufgabe. Und das passiert in ganz Deutschland gerade. Da sind die Eltern mit auf dem Platz, die helfen mit und unterstützen da.
Jetzt sind das natürlich Beispiele, wo die Kinder, die Jugendlichen, die Mädchen, die Jungs schon ganz gut kicken können. Jetzt stelle ich mir das vor, so auf dem platten Land, wo eigentlich die individuellen Fähigkeiten nicht so groß sind vielleicht, ja, oder zumindest nicht durch die komplette Mannschaft. Das ist ja eher jetzt so Fußball bei größeren Vereinen oder Stützpunkttraining in die Richtung.
Nein.
Oder nicht.
Das ist das Einfachste vom Einfachen.
Das heißt, das kannst du genauso machen, wenn du sagst, okay, hier
ja, meine E-Jugend, jetzt nicht Bambinis. Ja. Bambinis, die sind 5 Jahre alt, da spielst du 1 gegen 1, 2 gegen 1 und 2 gegen 2, mehr nicht. Mhm. Da brauchst du auch die Eltern auf dem Platz. Aber mit einer guten E-Jugend kannst du die Sachen spielen. Das ist also einfacher geht es nicht vom Setting. Und dann sieht es einfach anders aus. Wir haben das auf jedem Niveau gemacht. Die Magie kommt ja von den Spielern. Wenn du das mit Topspielern machst, dann glänzt das, dann leuchtet das. Mhm. Wenn wir Bayern München gucken von gestern, dann sitzen wir hier und sagen, wow. Aber das, was du lernen kannst, ist das Gleiche. Ein weiterer Vorteil von den mehreren Feldern, jetzt ist es aktuell so, es gibt ja Kinder, die sind im November geboren, die sind noch nicht so weit. In dem großen Feld gehen die unter, die haben gar nicht den Ball. Jetzt machst du auf dem einen Feld, die schon weiter sind, das ist Spitzenförderung. Mhm. Und auf dem anderen Feld spielen die anderen. Das Breitensport ist genauso kostbar. Das heißt, wir haben auch noch die Möglichkeit, dass die Mädels mitspielen, dass wir einfach alle einbeziehen können.
Nun habt ihr das ziemlich ausgerollt, auch mit ordentlich Druck dahinter, YouTube-Videos und Trainerfortbildungen, du reist mit deinem Team durchs Land. Wie weit hat sich das durchgesetzt, deiner Einschätzung nach bisher, diese Art zu trainieren in diesen Altersgruppen?
Wir haben ein wunderbares Commitment auch innerhalb des DFBs in der Trainerausbildung, auch in den Landesverbänden, weil wir sind ja föderal, das heißt die Trainerausbildung von der C-Lizenz läuft gar nicht über den DFB, sondern über den Landesverband. Kindertrainerzertifikat, Jugendtrainerzertifikat, das läuft richtig gut. Wir haben viele Menschen erreicht. Und das Schöne ist, dass die, die es jetzt umgestellt haben, sehr, sehr positiv zurückmelden. Und ihr könnt mir glauben, sie würden es uns sagen oder mindestens schreiben, wenn es blöd wäre, weil der Zeitgeist ist ja schon so, dass du, wenn es dir nicht gut ist, dass du es auch sagst oder zumindest schreibst anonym. Ja. Also da ist das Feedback positiv. Ich würde jetzt intuitiv sagen, dass wir so 25-30% der Menschen erreicht haben, der Trainer und Trainerinnen. Jetzt kann ich sagen, ja, aber es sind 70% nicht, aber bei 2 Millionen Kindern und Jugendlichen
trainieren schon viele so, ja.
Dann wären das 500.000, wo sich was verändert hat. Wir müssen in der Umsetzung aufpassen, dass wir es gut machen. Mhm. Beispiel der neue Kinderfußball. Jetzt können wir das kritisieren mit den Tabellen, aber wir haben andere Themen. Wenn du zum Beispiel auf einer kleinen Spielform mit nur einem Ball spielst und mit 3 Auswechselspielern, dann holen die ganze Zeit den Ball und du wechselst die ganze Zeit aus, dann spielt wieder jeder Einzelne zu wenig. Wir brauchen keine Auswechselspieler, sondern das Prinzip ist, alle spielen immer und immer, wenn du noch ein 2 gegen 2 aufbauen kannst, baust du noch ein Feld auf und möglichst 3 Bälle pro Platz und die Erwachsenen holen die Bälle, damit der Rhythmus hochgeht. Weil sonst ist es so ein bisschen, dann sieht es gut aus, aber eigentlich, wenn du genau hinguckst, spielen sie zu wenig. Und das sind die Themen, wo wir fortbilden müssen, weil das sind Mamas und Papas, die das ehrenamtlich machen und da müssen wir helfen.
Das sehen wir gleich im nächsten Video nochmal bei dann noch älteren, dann schon Übergang Profibereich. Aber wir wollen natürlich auch die Basis zu Wort kommen lassen. Und Ruth, du hast einen Gast, der sich da perfekt auskennt, weil er selber Jugendtrainer ist.
Ganz genau, Antonio Pisano. Toni, darf ich dich nennen, ist seit 25 Jahren Trainer im Nachwuchsbereich. Deswegen fragen wir doch tatsächlich einfach mal nach bei jemandem, der das genau anwendet. Was hältst du denn vom neuen Konzept von Hannes Wolf?
Das neue Konzept, überragend. Ich glaube, das gibt es ja schon seit ich denken kann, das Konzept. Das führe ich schon seit Kindheit an. Das ist ja, kommt ja vom Straßenfußball her.
Aber das ist interessant, dass du sagst, du wendest das eigentlich schon viel länger an. Warum, was sind die Vorteile daran?
Die Vorteile, die Kinder haben mehr Ballkontakte, die haben mehr Spaß dran, die schießen mehr Tore. Das 3 gegen 3 oder 2 gegen 2, 4 gegen 4 spielt ja keine Rolle, wie viele Spieler gegeneinander spielen. Das Spielfeld ist viel kleiner. Wenn man ein F-Jugendspiel nimmt, da spielen die 7 gegen 7. Die 2 vorne haben Ball und die hinten tun gerade Blümchen pflücken. Mhm. Und haben keinen Kontakt, nichts. Und das finde ich zu Dingen, und das auch in der E-Jugend schon. Und ich sage gerade, eine U11, wenn wir überragende gute Spieler haben, die körperlich schon ein bisschen größer ist, die stecke ich doch ein Jahr höher in die U12 rein.
Verstehe. Was entgegnest du denen, die sagen, der Leistungsgedanke wird da doch etwas eingeschränkt?
Na, finde ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt 4 Jahre lang in dem Bereich trainiert, war auch sehr erfolgreich in dem Alter. Wir haben nur über dieses Trainingskonzept trainiert, vor Corona noch. Und ich war sehr erfolgreich mit der Mannschaft. Ich kann da nichts. Ich konnte gegen große NLZ spielen, weil wir einfach mithalten konnten.
Es gibt ja Leute, die sagen, gibt es einen Mittelapplaus. Es gibt ja Leute, die sagen, genauso wichtig auf die Kinder zu gucken ist, auch irgendwie die Eltern im Blick und auch im Griff zu haben. Ist das so?
Ja, ganz wichtig. Die Eltern sind ja, glaube ich, ja, sehr kompliziert.
Das habt ihr gehört, liebe Eltern.
Ich habe sie bis jetzt immer sehr gut im Griff gehabt, weil ich sie einfach weggelassen habe. Und die Kinder sollen einfach nur Spaß haben. Und das war wichtig, glaube ich, auch in der Entwicklung von jedem Kind. Und ich habe selber jetzt bei mir mitbekommen, beim Verein, wo ich 8 Jahre auch Jugendleiter und Trainer war, habe fast alle Jugendmannschaften trainiert. Ich habe auch eine U19 der Bayernliga schon trainiert, beim FC Kempten. Ich kann da von der Kreisklasse bis zur Bayernliga viel mitreden. Ich denke mal, die Eltern müssen wir ein bisschen weglassen und einfach die verantwortungsbewusste Person, wo das macht, den einfach machen lassen.
Ja, interessant. Du bringst wirklich viel Erfahrung mit an der Stelle. Was würdest du dir sonst noch wünschen? Gerade im Umgang und auch in den Trainingsformen, gibt es noch was, wo du sagst, da könnten wir noch ein paar Stellschrauben drehen?
Ja, einfach die Meisterschaft abschaffen, wie der Hannes schon gesagt hat. Die Tabellen abschaffen, weil die Kinder, die spielen Fußball, die gewinnen und eine Viertelstunde später wissen sie nicht mehr, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und so sind im ersten Moment traurig, wenn sie mal das Spiel verlieren, oder sind glücklich, wenn sie ein Spiel gewinnen und dann wollen sie wieder ins nächste Match. Und deswegen finde ich das toll, wie der DFB das jetzt umsetzt. Das müssten halt mehrere Vereine kapieren. Gerade bei uns im Allgäu ist es sehr schwierig. Da habe ich mit Herrn Weismann schon mal drüber gesprochen. Im Allgäu kommt es noch nicht so gut an, dieses Funinho, aber ich finde es überragend gut, das muss man einfach durchsetzen und dann werden wir sehen, dass wir wieder mehr Straßenfußballer herbekommen.
Vielen Dank, Toni.
Danke.
Das wird Hannes Wolf freuen, denn du arbeitest quasi hier auch Unterstützungsarbeit des Konzepts, ne, die du hier leistest. Danke. Also, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, sehr interessant. Hat dich natürlich gefreut, dass das positiv ist, was er da sagt. Was ich ganz interessant finde, ist dieses Thema mit den Eltern. Ja, also hier in München hat Lothar Matthäus die Jugendmannschaft seines Sohnes trainiert. Und jetzt Lothar ist ja durchaus ein Fachmann und hat aufgehört, weil die Eltern dann zum Rekordnationalspieler gehen und sagen, du hast keine Ahnung, mein Sohn muss spielen und warum hast du den ausgewechselt und so weiter. Dieses Thema haben wir ja schon. Wird das durch dieses Foninho vielleicht auch ein bisschen abgeschwächt, weil alle Kinder mehr spielen, weil nicht dein Sohn, deine Tochter auf der Bank sitzt und gar nicht reinkommt und so weiter? Oder würdest du sagen, das bleibt immer ein bisschen, dass die Eltern doch ihre Kinder durch die rosarote Brille sehen und immer denken, der Trainer, der erkennt gar nicht, wie gut mein Bub oder meine Tochter ist.
Ja, für den Kinderfußball, wenn du das Prinzip hast, alle spielen immer und du hast einfach so viele Felder, dass jedes Kind im 3 gegen 3, im 4 gegen 4 spielen kann, dann hast du das Thema ja eigentlich nicht. So, dann müssen wir die Eltern auch unbedingt mit einbeziehen, weil wir brauchen diese Spielfeldbegleiter. Wir können nicht die 6-Jährigen alleine...
Aber gibt es da nicht, warum spielt denn meiner nicht bei den Guten, sondern bei den Schlechteren?
Aber das ist ein Elternabend und da muss man sagen, passt mal auf, wir teilen das nach bestem Wissen und Gewissen ein. Es geht darum, dass wir alle fördern wollen und jedes Kind möglichst auf dem Niveau spielen lassen. Und die Alternative wäre gewesen, die Tribüne, also du bist gar nicht im Kader oder du sitzt auf der Bank. Aber lass uns bitte nicht darüber diskutieren, in welchem Feld jetzt jemand spielt. Weil das ist schon geschenkt, dass wir schaffen, dass alle Fußball spielen dürfen.
Schauen wir mal auf das nächste Video, was du mitgebracht hast. Wie gesagt, da sind es dann schon Spieler, die schon sehr gut ausgebildet sind und ein bisschen weiter sind.
Ja, das ist ganz wichtig, auch da wieder so ein bisschen gesellschaftlich eingeleitet. Weil wenn wir sagen, wir haben das nicht so gut gemacht in den letzten Jahren, dann hat das ja einen Grund. Und ein wesentlicher Grund ist, ich habe 2010 das erste Mal die A-Jugend von Borussia Dortmund trainiert und damals gab es keine Videoanalyse vom Gegner. Mhm. Die Videos vom Gegner, die kamen so 12, 13. Und dadurch hat sich die Woche im U17, U19-Bereich in den Nachwuchsleistungszentren taktisiert. Wenn du weißt, wie der Gegner spielt, dann baust du das ein. Und wir brauchen deswegen auch unbedingt ab der C-Jugend diese Form hier. Und das ist ein 4 gegen 4 mit tiefen Anspielern neben dem Tor. Dadurch hast du so eine gewisse Weiträumigkeit und wir können es einfach mal sehen. Das ist die U20-Nationalmannschaft von vor 2 Wochen in Italien. Ihr seht, die Plätze sind auch nicht immer top bei uns. aber wir sehen, wie viel Fußball da passiert. Und jetzt hast du da 12 Spieler. Du kannst es eigentlich durchspielen, ne? Kannst dann immer wechseln nach 2 Minuten, dass du neue Anspieler hast. Und da gibt es die ganze
Wirkt
Zeit...
sehr intensiv, ne?
Hochintensiv. Die ganze Zeit Zweikämpfe, Schüsse, aber auch das defensive Profil. Wir wollen nicht nur die Dribbler, wir wollen auch die Jonathan Tahs, die Zweikämpfe gewinnen. So Sven Bender, Lars Bender, die sagen, es gibt keine besseren Formen als diese, weil du immer einen Zweikampf gewinnen kannst und dich mit dem Tor belohnen kannst. Wir wollen ja alle Profile haben. Und deswegen darf das, was wir machen, nicht im Kinderfußball aufhören. Das muss weitergehen und du brauchst 2-mal die Woche konsequent diese Inhalte. Aber wieder ein A-Jugendkader in den letzten Jahren, die waren sehr groß, so 25 Spieler. Da musst du auch auf 2 Feldern spielen, vielleicht sogar auf 3 Feldern spielen, um die Minuten zu erreichen. Und deswegen hört dieses Konzept null im Kinderfußball auf, sondern wir brauchen diese Inhalte auch im Training danach.
Und ich fand gerade unseren Gast aus dem Allgäu sehr, sehr interessant, weil er sagt, ich trainiere eigentlich schon immer so. Ja, also diese Form, auch wenn du das jetzt gerade siehst, Stefan, das ist ja nichts, was jetzt Hannes Wolf sich gerade ausgedacht hat oder sein Kompetenzteam, sondern das gab es ja schon immer, aber es wurde vielleicht zu wenig gemacht in den unteren Bereichen.
Sie haben es zurückgeholt und angepasst. Also wir haben genau so gespielt früher. Und so wurden wir auch groß mit diesen Spielformen oder Trainingsformen. Überhaupt keine Frage. Aber wichtig ist, dass du es auch durchziehst, auch im Profifußball. Also diese Form haben wir bei Bayern München, bei Borussia Mönchengladbach auch gespielt. Also nicht in den Wiederholungen, weil du immer englische Woche hattest oder am Wochenende ein schweres Spiel, wie auch immer, aber wir haben es gespielt.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du alles abdeckst. Gegenball, Mitball, sofort in die andere Richtung gehen, 2 Kämpfe, Mitball, gegen den Ball. Das ist ja die Basis für den Fußball, also diese individuelle Klasse auch, die dich dann nachher in die Spitze bringt. Und das musst du fördern. Das hat der DFB übrigens in den letzten Jahr oder Jahrzehnten auch nicht gemacht und nicht geschafft, dieses Individuelle herauszuheben, sondern zu sagen, wir wollen Spielformen nur noch im Abwehrverbund oder wir trainieren heute nur das Mittelfeld oder ohne Ball oder wie auch immer. Das darf natürlich nicht mehr passieren und schon gar nicht in der Zukunft, wenn du an die Spitze zurück willst.
Aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Das sind ja die...
Es tut weh.
Es tut weh. Ich habe das immer geliebt als Spieler.
Er hat sich ja gern gequält, weißt du?
Stefan auch.
Ja, okay.
Nein, aber
ich war ja der Anspieler hinterm Tor.
du hast unheimlich viele Aktionen eben auch, das, ja. was Hannes ja auch gesagt hat. Durch ja. die Wiederholung, du hast Torabschlüsse und du lernst alles. Es ist ein breites Spektrum. Du bist auf einmal Stürmer, du bist Abwehrspieler, du bist im Mittelfeld unterwegs, auftreten, offene Stellung und, Vororientierung. Das ist ja alles das, was du in diesem Kleinfeldspiel eben auch brauchst. Von daher ist das super und soll ja auch mit Freude umgesetzt werden.
Alfred hat ja gesagt, es werden ja auch keine Klaus Fischers mehr ausgebildet.
Wo ist das ja gesagt?
Wo ist der Fallrückzieher und so weiter? Und jetzt Achtung, Alfred.
Alfred, da habe ich dir was mitgebracht von extra. Vor zwei Wochen. Genau die gleiche Trainingsform. Und jetzt guck mal, was da passiert. Der Tom Rothe.
Da.
Da hat er einen Fallrückzieher gemacht. Ja. Wartet. Ist noch nicht vorbei.
Und nochmal.
Und dann macht er
war ein Seitfallzieher.
Den trifft er doch gar nicht.
Und ich weiß nicht, wer sein Tor gestern gesehen hat. Ein Fallrückzieher war es nicht, aber eine schöne Direktabnahme zum 1-0 für Union. Also wir haben unfassbar viele Aspekte da drin. Wir können da auch tief rein. Diese Anspieler neben dem Tor, wenn du sonst kleine Spielform machst, nur kurze Pässe. Jetzt hast du auf einmal die Möglichkeit, über 18 Meter hart zu spielen. So, dann, dafür muss der neben dem Tor aber zwei Kontakte haben. Dann kannst du härter dahin spielen. Bei kleinen Spielformen ist die Gefahr, dass du dich wenig drehen musst. Der Abwehrspieler muss sich nicht drehen. Jetzt kriegt er die Bälle in meinen Rücken. Auf einmal musst du dich die ganze Zeit drehen. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für die Entwicklung, damit du nicht eindimensional bist. Und da können wir tief rein, auch in die Varianten.
Also Hannes, ich muss eins sagen, was die Zuschauer wahrscheinlich auch empfinden. Wir bewundern vor allen Dingen erstmal deine Leidenschaft.
Ja.
Die ist da.
Und du hast mich jetzt wirklich auch nach einem Jahr fast überzeugt. Also mir dämmert, nur mir dämmert es langsam, dass wenn ich damals so trainiert worden wäre, ich vielleicht heute auch Nationalspieler wäre.
Also, immer noch?
Ja.
Nein,
geworden wäre.
Ach so, okay.
Ja.
Ich verstehe.
Nein, ganz toll, muss ich sagen. Und ich verstehe jetzt auch, was dahinter der Sinn steckt, was du gerade gesagt hast, dass wirklich jede Aktion man wird eingebunden, man hat viel mehr Ballkontakte und so weiter. Ja. Und wenn ein Fallrückzieher von Klaus Fischer auch noch kommt, dann bin ich
dann ist ja eigentlich alles gut. Aber du hast mehrfach auch von der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs gesprochen. Ich würde es erweitern auf den Sport generell. Und es gab vorhin schon mal Applaus, als du vom Schulsport gesprochen hast, dass da viel ausfällt. Auch da, und da seid ihr, glaube ich, auch jetzt dran, mit ein paar Pilotprojekten in Schulen und auch die Kultusministerkonferenz zu überzeugen, dass es da Möglichkeiten gibt, die einfach sind und die nicht nur auf den Fußball sich begrenzen. Du hast auch da ein kurzes Video mitgebracht.
Ja, das ist die Frage, ob wir da in dem Video Stopp sagen können. Kann ich das machen, dass wir es kurz anhalten, oder können wir es zweimal abspielen?
Wir können beides, aber wir können auch Stopp sagen.
Ja, dann würde ich es einmal anspielen, weil wir haben ja die gesellschaftliche Verantwortung. Wenn gleich alle vier Felder da sind, dann einmal bitte Stopp.
Stopp.
Traumhaft.
Guck mal, wir müssen nur Stopp sagen.
Weil wir haben ja die Situation, dass wir ab 2026 eine Ganztagsschule im Angebot zumindest verpflichtend haben. Und wenn wir die Kinder in der Grundschule bis 15, 16 Uhr in der Schule lassen, dann haben wir eigentlich die gesellschaftliche Verantwortung, dass die da Sport machen. Und aus den Mannschaftssportarten, du kriegst ja jetzt nicht bei 25.000 Grundschulen 25.000 Trainer dahin. Aber der beste Trainer für Kinder ist 3-gegen-3. Und wir sehen hier auf dem Bild, dass da 4 3-gegen-3 Felder sind. Das ist so ein kleiner Bolzplatz in Württemberg an der Schule, 20 mal 10 Meter. Du hast verschiedene Tore, oben sind die Tore alle. Da sehen wir, da stehen Hütchen. Das heißt, du brauchst jetzt auch nicht noch mehr Minitore, kannst auch einen Rucksack nehmen oder eine Tasche. Ja. Und dann wird 3-gegen-3 gespielt. Das Schöne daran ist, in dem Feld links unten können die Spieler spielen, die im Verein sind, die eh schon auch talentiert sind, die sich untereinander challengen können, wer ist denn der Beste. Aber dadurch, dass wir mehrere Gruppen haben, hast du auch einen Ort. Die Mädels spielen in einem Feld, die heute Fußball spielen wollen. Die Kinder, die sonst gar keinen Sport machen, spielen in einem Feld. Und das kann auch gerne Basketball und Handball sein.
Du kannst
sein.
Auf einem Feld Fußball spielen und im nächsten.
Ja, ich habe mit Alba, die machen, Alba Berlin machen extrem viel in den Schulen. Die sind da Vorreiter, mit denen gesprochen. Auch mit Bennett Wiegert, dem Champions-League-Sieger-Trainer von Magdeburg im Handball. Der sagt auch, aus dem 3-gegen-3 entstehen A-Nationalspieler. Aber als gesellschaftlicher Beitrag müssen wir in die Schulen das 3-gegen-3 bekommen. Und jetzt können die natürlich auch jeden Tag joggen gehen, die Kinder. Das ist ja auch eine Idee.
Das hat der bayerische Ministerpräsident vorgeschlagen für die Grundschulen.
Aber wir brauchen diese 3-gegen-3-Orte.
Vielleicht gibt es noch was, was mehr Spaß macht für Grundschüler als Joggen.
Ja, und das Entscheidende ist ja, du brauchst keinen Trainer. Du brauchst einen Sportorganisator. Du musst nur die Felder aufbauen, an deiner Schule gucken, wo kann ich die hinmachen. Du gibst den Kindern die Leibchen und dann spielst du immer 4 Minuten, machst dann kurz Pause und wechselst ein bisschen. Musst du eigentlich nicht mal wechseln, wenn du das einmal eingeteilt hast. Und dann kannst du innerhalb von einer Stunde 15, kannst du 8 mal 4 Minuten spielen. So, 8x4, 32 Minuten 3-gegen-3, das ist richtig Sport. Und das ist eigentlich der gesellschaftliche Beitrag den wir leisten müssen, auch auf einer täglichen Basis ein Sportangebot zu schaffen. Zumal jetzt gehen 30 Kinder raus zum Sport, die basteln oder singen möchten, können auch besser gefördert werden, weil du 30 Kinder weniger im Ganztag hast in der Betreuung. Und das ist eigentlich müssen wir das machen.
Ja.
So diese 3-gegen-3 Orte in die Schulen, 1. bis 6. Klasse.
Ja, und
dann können die Kinder Fußball spielen.
Wir haben das auch gespielt früher und Flo war halt basteln. Ja, genau. Nee, ich wollte singen. Sag mal, stopp.
Also aber, es hört dann nicht beim Fußball, beim klassischen Training auf. Du musst das weiterdenken.
Aber wenn es dem Schulsport hilft, dann nehme ich gerne auch diese Sprüche für dich, von dir auf mich. Aber Stefan, du hast ja erlebt bei deinen Kindern, die teilweise in den USA zur Schule gegangen sind, dass dort Sport ganz anders verankert ist in der Schule. Genau. Vielleicht also kannst du da ein bisschen erzählen.
Schon mehr oder weniger als Leistungssport. Du bekommst ja die Scholarship dann für dein Studium, was du vielleicht anstrebst, durch herausragende Leistung im Sport. Bei meinem Sohn war es jetzt im Basketball. Die werden natürlich ganz anders gefördert und gefordert. Das hatten wir früher im Schulsport gar nicht. Ich hatte eine Stunde Frühsport am Freitagmorgen und die Hälfte waren gar nicht da, weil die gesagt haben, boah, 10 nach 7 schon Sport zu machen. Nee, da bin ich raus. Ich war immer da. Ich glaube, das wird auch eure größte Herausforderung, das in den Schulsport zu transportieren. Aber in Amerika ist es gang und gäbe. Und deswegen sind die Amerikaner ja in vielen Sportarten so herausragend, weil sie eben ganz anders gefördert und gefordert werden.
Für uns? Ja, genau.
Ja. Ja.
Der reine Schulsport reicht uns nicht. Wir wollen das im offenen Ganztag haben. Das heißt, die bleiben ja jetzt länger oder können länger bleiben. Dann hast du um 13 Uhr Mittagessen und dann fängst du um 13:45 an, das Ding zu spielen, machst das eine Stunde. So, dann kannst du das jeden Tag machen. Das heißt, es geht im Sportunterricht okay, aber das ist ja nur einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche.
Aber geht das in
aber wir wollen das jeden Tag.
Geht das in der heutigen Zeit?
Ja, wenn die Kinder sowieso in der Schule bleiben
bis
15:30, dann ist es vielleicht möglich. Ja?
Genau, da hast du da dieses Zeitfenster, wo du anderthalb Stunden, 2 Stunden Zeit hast und da wäre das ein wunderbares Angebot.
Und ehrlicherweise, das hast du ja auch gesagt, das ist ja nicht nur ein Thema des Fußballs, sondern das ist ein Thema des Sports in Deutschland. Ja. Man kann es ja auch so ein bisschen am Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen ablesen, wo wir immer weiter nach unten durchgereicht werden, dass es danach Bedarf gibt. Was ganz wichtig ist, weil du gesagt hast, wir haben 25-30% erreicht. Wir wollen mehr, du willst mehr, da gehe ich fest von auf. Wo kann man sich denn informieren, wenn man sagt, ey, ich möchte das jetzt mal ein bisschen noch mehr in die Tiefe und so, dass ich es in meinem Verein irgendwie umsetzen kann?
Ja, wir haben bei fußball.de die Präsentation auch. Wir müssen das ja strategisch anwendbar machen. Da gibt es ein Konzept der besten Trainingseinheit, wo du einfach eine Struktur hast, in der du das anwendest, damit einfach du zweimal die Woche so Training machen kannst. Das kann man sich alles runterladen. Und wir haben die Kontextvideos, die Stimmen von Hermann Gerland, Peter Hermann, Sandro Wagner, Sven Bender, Toni Di Salvo, Lena Lotzen, Hanno Balic. Dass wir das nochmal, kann sich jeder angucken, weil es ist hier natürlich schöner.
Auf der Adresse da, ne? dfb-akademie.de, ja, Trainingsphilosophie Deutschland, da gibt es das alles geballt.
Genau, wir haben das bei YouTube und dieses Team, was dahinter steht, ist entscheidend, weil es gibt keine Trainingsphilosophie Hannes Wolf, sondern das musst du mit Top-Leuten, mit unterschiedlichen Leuten besprechen auf allen Ebenen. Und alles, was ich hier sage, ist dann über diesen Tisch gegangen. Und es ist aber trotzdem schön, auch mal die Stimmen von, wir haben da eine Sendung gemacht, Matchplan-Spezial. Da sitzt Sandro Wagner, der hat die Heim-EM gecoacht und Sven Bender, der hat das Champions-League-Finale gecoacht. Und Toni Di Salvo ist deutscher U21-Nationaltrainer. Und alle haben Kinder, die im Fußball sind. Das heißt, wir erleben das ja auch als Papas von Kindern. Oder meine Mädels spielen Handball, aber das ist so ähnlich. Das heißt, das kann sich jeder gerne anhören. Und wer es dann danach immer noch anders machen möchte, kann das tun. Aber die Stunde oder die 2 Stunden könnte man sich mal nehmen.
Die lohnen sich wahrscheinlich. Hannes, auf jeden Fall. Wir haben das Kompetenzteam ja auch hinten noch mal gesehen. Auf jeden Fall bist du da ein sehr überzeugender Kopf und Sprecher dieser Philosophie. Lebt das Ganze, wie immer sehr mitreißend, wie du das hier vorträgst. Dankeschön, Hannes Wolf. Und wir machen eine kurze Unterbrechung und kommen dann zum FC Schalke 04. Alfred, 3 gegen 3 mehr trainieren, möglicherweise. Aber ob das alles ist, was man machen muss, um Schalke vor dem Untergang zu retten, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
in München zum Stahlwerk Doppelpass.
Und wir gehen in die zweite Liga und ganz nach unten oder ziemlich weit nach unten zu Schalke 04.
Können wir nicht in die Werbung gehen nochmal?
Merkt ihr an meiner langsamen Sprache, wie schwer uns das fällt. Ruth Hofmann hat da festgestellt, ja.
Ich mache einen Schlenker.
Ist schon Galgenhumor teilweise dabei, oder?
Ich mache einen Schlenker noch über unser internationales Erfolgsformat, dann wird es ein bisschen erträglicher.
Ja, okay.
Deswegen weise ich unsere Zuschauer darauf hin, dass wir Exathlon bei uns live haben. Und zwar Montag bis Freitag, 20.15 Uhr. Letzten Montag ging es los. Jochen Stutzki moderiert und das ist wirklich ein Format, da sollten Sie mal reingucken. Das ist eine Mischung aus Sport, Unterhaltung, Reality und das macht sehr, sehr viel Freude. Also Exathlon Montag bis Freitag auf Sport 1. Und ja, jetzt geht's tief in die zweite Liga. Und es ist tatsächlich so, dass, weil Darmstadt ja gewonnen hat gegen Schalke, sie auf dem TikTok-Kanal, das zeige ich Ihnen einmal kurz als Überleitung, den bekannten Schalke-Fan Lennart folgendermaßen positioniert haben.
Mensch, meine Freundin ist erreichbar. Ich fasse es nicht. Hi! Wir haben gerade das 3-1 geschossen.
Scheiß! 45 Minuten auseinander und die Gemütslage komplett anders. Und was halt interessant ist, dass das Darmstadt 98 dann gepostet hat. Ist das schon zu gemein?
Nein, nicht gemein. Nein. Also ich glaube,
angemessen?
Ja.
Okay.
Glaube ich schon. Also, ja, ich bin ja Schalker, aber das kippt gerade so ein bisschen auch in Wut und Fassungslosigkeit um. Also 3-0 zu führen und 3-5 gegen Darmstadt zu verlieren, ist irgendwie der Tiefpunkt seit 1904, finde ich. Und man muss sagen, dass dieser Verein auch ein Bild abgibt, was einfach katastrophal ist und erbarmungswürdig ist. Da ist eine Laienspielschau am Werke, die...
Wen meinst du damit?
Ich meine jetzt Aufsichtsrat und Vorstand,
okay.
Die es nicht können, die sich jetzt getrennt haben von Sportdirektor Wilmots und von Trainer Geretz. Das kann man machen, man muss aber sagen, dass beide ja erst Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres gekommen sind. Der Vorstand korrigiert also jetzt seine eigenen Fehler. Und die größte Gefahr sehe ich eben, dass jetzt komplett der Verein in die Hände des Kaderplaners Ben Manga kommt. Ich kann den Mann nicht beurteilen, ich will gar nicht Schlechtes über ihn sagen. Aber er ist
Frankfurt
jetzt
mit Freddy Bobic und
Frankfurt
so teilweise
war er mal, ja, Arbeit, ja. Aber immer ein zweiter Mann. Hm? Jetzt ist er der Einzige, der auf dem Papier Sportkompetenz in diesem Club verkörpert. Und wir haben alle gelernt, wenn du nur noch einen Mann hast, wenn du dich in die Hände eines Mannes gibst, ist das immer schlecht. Und ich glaube einfach, dass dieser Ben Manga wird also in Schalke immer als Perlentaucher gefeiert. Wenn ich den Kader sehe, den er als Kaderplaner zusammengestellt hat, dann ist er nicht getaucht, er hat höchstens ein bisschen geschnorchelt. Und da ist halt nichts gekommen. Das ist ein katastrophales Bild, was der Verein abgibt. Und ich glaube, dass wir uns damit abfinden müssen, dass es auch weiter bergab geht.
Also wenn es weiter bergab geht, dann geht es ja sogar noch eine Liga weiter nach unten.
Ist ja anderen auch passiert.
Was hältst du für möglich? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es ist 8 Jahre her, da spielte Schalke noch in der Champions League.
Fünf?
Okay, dann habe ich das sogar noch zu großzügig ausgelegt. Also das ist ja ein Absturz, der seinesgleichen sucht.
Ja.
Und was ist der Grund dahinter? Versucht, also wie gesagt, nicht jeder verfolgt die Interna bei Schalke so wie du. Was ist aus deiner Sicht ursächlich dafür, dass das so steil bergab geht? Erst in die zweite Liga, dann Mittelfeld, zweite Liga. Und jetzt hat man 4 Punkte aus 6 Spielen geholt. 16 Gegentor, 5 sieglose Spiele zuletzt. Also man steht wirklich mit dem Rücken zur Wand. Klar, die Saison ist noch jung, aber trotzdem.
Ja, der Grund ist, für mich ist es kein Geheimnis, dass ich es für falsch empfunden habe, als sie Clemens Tönnies vom Hof gejagt haben, auf ziemlich üble Art und Weise. Und jetzt eben Leute da sind, ich wiederhole mich da, die also überhaupt keinen Sachverstand haben und einen solchen Verein auch nicht führen können. Aber es hat nicht nur was mit handelnden Personen zu tun. Jetzt kommt ja wieder ein Nachfolger vom Nachfolger und der wird auch seine Probleme haben. Der FC Schalke 04, ich habe gerade sehr interessiert zugehört, wie Werder Bremen Anteile verkauft hat und mit dem Geld jetzt kontinuierlich was aufbauen will. Eine Ausgliederung, um Anteile zu verkaufen, ist auf Schalke komplett unmöglich. Der Schalke ist ein eingetragener Verein und Investoren werden abgelehnt. Deswegen ist Clemens Tönnies ja auch nicht damals vom Hof gejagt worden. Ich sage es nochmal. Und was du als Investition bezeichnet hast, wird auf Schalke beschimpft als Wette auf die Zukunft, also negativ. Und das ist, das klatschen hoffentlich Schalker dahin. Und das ist für mich der Hauptgrund, dass ein Verein wie Schalke 04 da keine Anteile verkaufen kann und auch nicht will, dass das auf Dauer in dem heutigen Fußballgeschäft nicht mehr eine tragbare Lösung ist.
Hättest du dir aber verkaufen kann oder will,
nein,
ist
kann
ein
nicht.
Großer Unterschied.
Kann
also
nicht.
Sie können nicht.
Ja, Mitglieder.
Nein, weil jeder versucht, du musst ja die Profiabteilung ausgliedern, um zu verkaufen. Und alleine der Antrag wird schon als Beleidigung aufgefasst. Also die Schalker diskutieren da gar nicht drüber. Sie wollen die Ausgliederung nicht, sie wollen keine Investoren, sie wollen einfach
das bleiben. Aber wer will das nicht?
Bitte?
Wer will das nicht?
Die Mitglieder oder von mir aus die ultragesteuerten Kräfte im Club. Ja,
klar. Hättest du dir vorstellen können, dass das so dramatisch ist beim FC Schalke?
Es war ja, so eine gewisse Tendenz war ja zu sehen in den letzten Jahren eigentlich bei Schalke 04, was natürlich im Herzen mir sogar wehtut, muss ich wirklich sagen. Wir müssen aber jetzt nicht reden, Schalke muss in der ersten Bundesliga spielen, müssen auch viele andere Traditionsvereine und große Vereine. Nur du musst es dir erarbeiten. Und ich glaube, dass Alfred das sehr gut erklärt hat mit den handelnden Personen, dass sie eben nicht in der Lage sind, von der Kompetenz her eben diesen Verein wieder in die Spitze zu bringen der zweiten Liga und dann vielleicht wieder zurück in die erste Liga.
Wir haben ja auch in unserer Frage der Woche das Thema Schalke gesetzt und interessieren uns natürlich sehr, was Sie zu Hause uns gesagt haben am Dopafon. Wir hören mal rein, was Ihre Äußerungen zu Schalke 04 sind, ob die so schwarz und dunkel mit dunklen Wolken versehen sind wie die von Alfred Draxler.
Schalke ist leider nicht mehr zu retten, weil es über die Jahre hin schlecht gewirtschaftet wurde und das sich jetzt bemerkbar macht.
Schalke ist nur noch zu retten, ein Tönnies wieder zurückzuholen und vor allen Dingen dann ein Trainer wie eventuell Felix Magath, wenn das möglich wäre. Weil so schlecht ist die Mannschaft gar nicht, nur hier fehlt es am Kampfgeist und an der Einstellung.
Auf Schalke gehören nun zwei Trainer, Felix Magath oder Peter Neururer.
Der FC Schalke kann nur noch gerettet werden durch Mike Büskens oder Rüb Stevens.
Ich würde dafür plädieren, dass der Verein endlich auch mal Investoren ins Boot holt und man auch wettbewerbsfähig investieren kann.
Ja. Ja, da hat sich vieles wiedergefunden, was du auch gerade gesagt hast. Ist dann der Ruf nach einem Heilsbringer, nach einem harten Hund, der durchgreift wie Felix Magath oder andere, ist das dann erfolgversprechend für dich?
Offensichtlich. Schalke hat ja damals unter Rudi Assauer, dem starken Mann, gut funktioniert. Dann unter Clemens Tönnies auch gut funktioniert. Es ist interessant, wenn du das jetzt so ausführst, wie so ein Traditionsclub. Und wir haben ja gelernt, Traditionsclubs sind so ein bisschen wie schwere Tanker, sind ein bisschen schwer zu manövrieren. Vielleicht auch die Entscheidungswege nicht unbedingt kurz sind, sondern einfach länger. Und wenn du dann überlegst, dass du dann dazu das unruhige Umfeld hast, also keinen, der vorne weggeht als starker Mann, dazu das unruhige Umfeld, plus dazu diese Schwere des Trikots, wenn ich höre, ne, wenn die Spieler dann irgendwie diesen Druck verspüren, also wenn du das Trikot anziehst, dann musst du normalerweise mit Freude auf den Platz gehen und alles andere um dich herum ausblenden. Und wenn ich dann höre, dass zum Beispiel ein Karel Gerards kein Mal mit Norbert Elger zusammen saß.
Einem der besten Jugendausbilder in Deutschland.
Und wir wissen, was die Schalker Jugendakademie für Spieler hervorgebracht hat, dann ist es für mich ehrlich gesagt völlig unverständlich.
Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, aber nicht ohne Sie darauf hinzuweisen, dass wir ein tolles Gewinnspiel haben. Unser Partner erwinmüller.de bietet 20 hochwertige Handtuchsets, die Sie sich personalisieren können, sowohl für Ihren Verein als auch jeweils mit Rückennummer. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben bzw. anzurufen. 01279 50 60 77 oder eine SMS mit dem Kennwort Handtuch an die 99699. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück. Ein letztes Mal heute rein ins Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpass. Wir haben zweieinhalb wirklich interessante Stunden gehabt. Die Bayern sind auf der Wiesenrut. Siehst du das?
Ich sehe das. Zünftig, oder?
Sehen Sie aus?
Bestes Wiesenwetter. Und ich glaube, diesen Wiesenbesuch haben sie sich jetzt auch tatsächlich verdient. Es gab ja schon eine Biererlaubnis vom Trainer. Also
so
ich glaube, der ein oder andere wird da Gas geben.
Mal schauen, wie es am zweiten Wiesenwochenende wird, weil Samstag spielen sie ja gegen Leverkusen. Dann die Laune auch noch so gut ist, aber das ist natürlich herrlich. Soweit also diese Eindrücke von der Theresienwiese, von der Wiesen. Und Ruth, du hast wieder fleißig nebenbei gesammelt, ne?
Zuvor noch der Hinweis, der Doppelpass geht nach wie vor on Tour. Wir überziehen ja hier regelmäßig. Demnach ist umso besser, dass der Doppelpass auch in Ihre Stadt kommt. Also gerne anmelden, die Termine sind online. Und jetzt die Spenden, 445 Euro kamen zusammen. Vielen Dank. Und ich trage vor, TSV Stullen 1954, FC Bayern Fanclub Haslach Teil 83, Familie Mollenhauer, Jule, Amateure FC Herde Geende, TSV Eintracht Karlsfeld, SV Bad Buchau, Eichsheld, Bavaria Club FC Bayern München Kirchworbis, VfB Mäuse aus Peidelsheim, ich frage mich auch, warum sind die noch da? Ja. SV Blau-Weiß Hellenhahn, die Kumpels aus der Altmark Obersfelde, es hört einfach jeder genau zu, aber aufgerufen wird, ne? Armin Lamprecht, Bierbike-Freunde Mertingen.
Ah, da hören wir mal was.
Die sind anwesend. Tauchschule Gerd Sichert. Michael Oswald grüßt seine Frau Gabi. Timmy und Tommy von den Bayreuther Borussen. Vielen Dank.
Na, herrlich. Dann vielen, vielen Dank für die Spenden. Kommen bei uns ins Schweinchen. Am Ende der Saison wird das Schwein dann geschlachtet. Es ist ja zum Glück nur aus Porzellan. Danke für heute. Nächstes Wochenende wieder ein Doppelpass. Dann nach Bayern gegen Leverkusen. Dankeschön, Hannes Wolf, Clemens Fritz, Alfred Draxler, Toni Tomic. Euch beiden sowieso und Ihnen zu Hause noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut.